Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
Jenny,
Christian
und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir natürlich auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 98 und dem Thema Griechenland. Elena, Christian, Hellas und herzlich willkommen zu unserer Summer-Vibe-Folge. Wie auch im letzten Jahr mit unserer Mallorca-Folge reisen wir heute mit euch in den...
Die Malle-Folge war vorletztes Jahr.
Ja, letztes Jahr waren wir da, aber wir haben davor das Jahr Malle gemacht.
Ja, wirklich?
Scheiße, ist doch nicht schlimm.
Wie auch im vorletzten Jahr mit unserer Mallorca-Folge reisen wir heute mit euch in den Süden und nehmen uns wieder einen sehr beliebten Urlaubsort vor, nämlich Griechenland. Wart ihr schon mal da?
Nein, ich möchte aber gern mal hin, allerdings tatsächlich nicht im Sommer, weil ich glaube, es wäre mir dann da zu warm.
Und wo würdest du dann am liebsten hin?
Also ich würde schon ganz klassisch mir so die Altertümer anschauen, also auch Akropolis, Athen, aber auch so die ganzen Tempel und einfach mal, weil es so klingende Namen sind, nach Sparta und so weiter und Delphi, das Orakel und so angucken und Olympia, also schon so die Klassiker.
Und Elena, warst du schon mal da?
Ja, du weißt es ja. Einmal war ich da und da warst du vielleicht auch dabei.
Kann sein.
Nämlich vor 3 Jahren auf Korfu.
Boah, so lang ist das schon her. Ja, genau. Ja, Korfu war sehr schön.
Ja. Aber das hat ja keine speziell griechischen Gründe, oder?
Nein, nicht direkt. Ich bin ja auf den Spuren von Kaiserin Elisabeth gewandelt, weil das eine Zeit lang ja ihre Lieblingsinsel gewesen ist. Und ja, das war sehr, sehr schön.
Aber dadurch, dass das Schloss zu Renovierungsarbeiten gesperrt war, sind wir nur so halb auf ihren Spuren
gewandelt. Ja, das stimmt.
Schade.
Ja, es war leider zu. Aber der Garten war auch sehr schön und der Ausblick. Und ich muss auch sagen, ich kann verstehen, warum sie das so geliebt hat, auch wenn ich sehr unter der Hitze gelitten habe teilweise. Es war schon krass, als wir da zum Achilleon hoch sind. Also so geschwitzt. Ja, vielleicht damals noch in Japan, aber
ja,
ansonsten,
ich auch denken,
es war wirklich heftig. Aber andererseits, wir waren auch ständig im Meer, im Wasser, also es ist schon toll.
Und zum Achilleon mussten wir da auch berghoch, also im Prinzip ist ja mal Berg- und Talfahrt, aber da werde ich gleich auch noch was zu erzählen, denn ich möchte euch ein paar allgemeine Infos über Griechenland erstmal geben.
Du bist ja auch die Faktencheckerin hier.
Genau. Und der offizielle Name von Griechenland ist eigentlich Hellenische Republik und eigentlich die korrekte Bezeichnung, denn der Name Griechenland wurde von den Römern geprägt, weil die Bewohner damals als Grecia bezeichnet wurden. Und dieser Begriff hat sich bis heute gehalten. Ja, allgemein ist Griechenland eine parlamentarische Republik mit präsidialen Elementen. Die Hauptstadt ist Athen, was vielleicht auch zukünftig mal ein Märchenpott-Ausflugsmoment sein wird.
Bin ich ganz doll für.
Griechenland grenzt an Albanien, Nordmazedonien, Bulgarien und die Türkei. Staatsreligion ist griechisch-orthodox und die Einwohnerzahl beträgt 10.482.487.
Das sind wenig. Ich hätte gedacht, es wären mehr.
Fand ich auch. Und mir war auch damals gar nicht klar, dass die so nah an der Türkei sind. Aber das merkt man auch so ein bisschen im Essen. Also im Frühstücksbuffet hatten wir viel so Baklava-Sachen und so. Also es sind schon gut orientalische oder so Sesamringe orientalische Einflüsse.
Die waren ja auch zwischendurch mal besetzt und das Verhältnis ist ja auch nicht so mega gut. Ne? Also von daher, ja.
Genau, sagen wir besser nichts zu. Ja, geografisch liegt Griechenland am östlichen Mittelmeer und setzt sich aus dem Festland am südlichen Ende des Balkans, der Halbinsel Peloponnes, die jedoch durch den Bau des Kanals von Korinth vom Festland getrennt wurde und insgesamt 3054 Inseln zusammen.
Boah,
das ist so heftig, viele. Ne?
Mhm. Krass.
Ja, genau. Und ich habe da unterschiedliche Zahlen gefunden, wie viele jetzt tatsächlich bewohnt sind. Das schwankt zwischen 87, 100, 167. So unterschiedliche Zahlen habe ich gefunden. Aber insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, dass nur ein kleiner Teil bewohnt ist.
Ja, ein sehr kleiner.
Ja, dann kaufen wir uns mal irgendwann eine, bin ich sehr für und besiedeln. Die machen eine Märcheninsel raus.
Ja, ich weiß ja nicht, wieso die Landschaft so auf allen Inseln ist, ne, vielleicht.
Solange ein kleines Schlösschen drauf passt, das müssen ja auch nicht alle sprechen können.
Naja, oder wenn dann da nur so Berg ist oder so, keine, oder Stein, keine Ahnung.
Egal, Hauptsache wir sind Inselköniginnen und Könige.
Ja, wegen der vielen Inseln erzielt Griechenland eine Küstenlänge von 13.676 Kilometer, wovon nur 4.000 Kilometer auf das griechische Festland fallen. Ist schon heftig, ne? Und was ich gerade auch schon mit den Bergen gesagt habe, Griechenland ist sehr gebirgig. 77,9% des Landes ist im Prinzip Gebirge und deswegen wird es auch als Gebirgsland eingestuft. Mhm. Griechenland hat überwiegend ein mediterranes Klima oder manchmal auch sehr heiß, mit feucht, milden Wintern und trocken, heißen Sommern, also Schwitze.
Also trockene Hitze finde ich aber besser als so feuchte, subtropische Hitze, stimmt. Da kriege ich immer zu viel.
Das stimmt, ja, das kann man ein bisschen besser ertragen, ja. Und jetzt habe ich noch ein paar Facts, die ihr bestimmt noch nicht wusstet. Und zwar, verwirrend auf jeden Fall für alle Griechenland-Urlauber ist, dass quasi Ja, Nein und Nein, Ja heißt. Also ein schnelles Kopfnicken bedeutet in Griechenland Nein. Und das griechische Wort für Ja wird ausgesprochen wie Nä. Also muss man umdenken.
Aufpassen.
Und jetzt wird es noch komplizierter, nämlich beim Parken. Das Problem hatten wir irgendwie auf Korfu nicht, weil da konnte man eigentlich überall parken.
Ja.
Aber ich kann mir vorstellen, so in Athen oder so wird das dann schon verwirrend. Halteverbotsschilder mit einer senkrechten Linie gelten an ungeraden Monaten, also Januar, März, Mai, Juli, September und November.
Ui.
Verbotsschilder mit zwei senkrechten Linien gelten an geraden Monaten, also den anderen.
Mhm. Mega verwirrend, okay.
Knöllchen sind also vorprogrammiert. Weiterhin solltet ihr darauf achten, nicht die offene Hand zu zeigen. Das gilt in Griechenland also als super beleidigend und nennt sich Mutza, also bloß nicht winken. So ich mache das immer gerne, dass ich so zum Tschüss immer so Tschüss winke. Ah, okay. Das sollte man nicht tun, das ist beleidigend.
Okay.
Deswegen machst du das so gerne. Das ist eigentlich eine heimliche Beleidigung. Aha.
Ich hasse euch alle. Genau.
Stimmt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, in Griechenland solltet ihr mich davon abhalten, ja. Sonst habe ich dann keine Freunde mehr. Die griechische Hymne ist sehr textreich. Sie hat nämlich insgesamt 158 Strophen.
Ach du lieber Gott.
Gesungen werden aber nur die ersten beiden.
Kann ich nachvollziehen, ja.
Mehr kann man sich dann auch nicht merken. Ja, und noch witzig fand ich, in Griechenland ist der Namenstag wichtiger als der Geburtstag.
Das hat mit der orthodoxen Tradition zu tun, ne?
Mhm. Genau, ja. Wenn wir an Griechenland denken, denken wir ja eigentlich immer so an Meer, Sonne, Strand, aber auch an Skifahren.
Nein.
Ja, kaum zu glauben. Es gibt 21 Wintersportgebiete.
Was?
Und über 190 Kilometer Piste. Und dazu gehört sogar Kreta.
Echt?
Aha.
Ja.
Aber ist das dann echter Schnee oder ist das künstlich beschneit?
Nee, das ist wohl echter Schnee.
Ach krass, guck mal.
Also das kriege ich nicht zusammen.
Nee, irgendwie, also Skiurlaub in Griechenland klingt für mich falsch.
Ja, habe ich auch gedacht. Deswegen war ich da völlig verwirrt. Aber sind auch Olympiastützpunkte mal gewesen.
Okay.
Und so. Ja.
Interessant.
Ja, cool.
Okay, haben wir schon was gelernt.
Yes, nice to know.
Dann machen wir doch so weiter, würde ich sagen. Und zwar sprechen wir ja hier, ihr wisst es, nicht immer nur über Märchen, sondern schauen uns auch immer mal an, was es so drumherum gibt. Ganz besonders natürlich in der literarischen Gattung, in der wir uns hauptsächlich bewegen, in der Epik. Wir haben hier schon öfter über Sagen gesprochen, aber auch über Schwänke, Legenden oder Fabeln. Ja, und wenn wir über Griechenland sprechen, dann müssen wir natürlich eine weitere Textsorte ins Boot holen, nämlich den Mythos. Warum? Zum einen, weil das auch mit dem Märchen, was wir euch in der letzten Märchenstunde eingelesen haben, zusammenhängt. Zum anderen, weil man braucht ja nur auf die griechische Mythologie verweisen und auf die werden wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Also jetzt vorab erstmal eine kleine Definition, was ein Mythos eigentlich ist und vor allem auch, wie wir ihn auch von Sagen, Legenden und natürlich Märchen unterscheiden können. Der Begriff Mythos stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet laut, Wort, Rede, Erzählung, sagenhafte Geschichte und mehr. Also rein von der Begrifflichkeit können wir vielleicht sogar davon ausgehen, dass es bestimmte Anknüpfungspunkte zu Sagen oder auch eben Märchen gibt. Der Begriff Mythos bezeichnet eine traditionelle Erzählung, die meist aus der Frühzeit einer Kultur stammt und wichtige Fragen über die Welt, das Leben, die Götter und die menschliche Existenz beantwortet. Mythen haben oft einen sakralen, religiösen oder kultischen Charakter und dienen dazu, die Herkunft der Welt, aber auch Naturphänomene oder gesellschaftliche Ordnung zu erklären. Und sie sind sehr tief in einer Kultur verankert und oft Teil eines Glaubenssystems. Und sie erheben einen Anspruch auf Geltung der von ihnen behaupteten Wahrheit. Wissenswert an dieser Stelle ist, dass der Mythenbegriff nicht einheitlich ist. Diese Problematik haben wir öfter mit so wissenschaftlichen Oberbegriffen. Er wurde nämlich in verschiedenen Epochen ganz unterschiedlich verstanden und das hat dann auch zu einer unterschiedlichen Bedeutung geführt. Das führt an dieser Stelle aber zu weit. Ich wollte nur festhalten, dass sich in unserem heutigen Verständnis von Mythos eigentlich zwei Dinge mischen. Zum einen liegt darin die Annahme von etwas Falschem, Irrationalen, Fiktiven oder von einem Irrtum. Man sagt ja auch oft, der Mythos von der Gleichberechtigung, der Mythos von der Chancengleichheit und solche Sachen. Andererseits spricht man aber auch bei großen epochalen Werken öfter mal von Mythos. Tolkien fällt in diesen Bereich zum Beispiel. Es geht also auch um irgendwie etwas Fantastisches. Ja, und vielleicht habt ihr aus dieser kurzen Einführung auch schon herausgehört, dass es ein paar Unterschiede zu Märchen und Sagen gibt. Es gibt aber auch ein paar Aspekte, die uns aus Sagen, Legenden und Märchen bekannt vorkommen. Und deswegen schauen wir uns das Ganze mal etwas näher an. Halten wir also erstmal fest. Der Mythos ist eine Erzählung über Götter, über den Ursprung und über die Weltordnung. Er gilt als heiliger Kulttext, wird als wahr angenommen und erklärt Grundfragen des Daseins, Naturphänomene oder auch die Weltentstehung. Und als Beispiel können wir hier griechische Schöpfungsmythen oder auch nordische Göttergeschichten anführen oder natürlich zum Beispiel auch den Tangun-Mythos von Korea, der in Nordkorea immer noch als wahre Entstehungsgesundheit, Jenny.
Danke, Entschuldigung.
Mach nichts. Also der immer noch als wahre Entstehungsgeschichte Nordkoreas gilt. Bei Sagen, ihr erinnert euch zum Beispiel an den Rattenfänger von Hameln oder Germelshausen, handelt es sich ja immer um eine ortsgebundene historische Erzählung mit übernatürlichen Elementen, die teilweise historisch ist, oft aber auch mit Fiktion vermischt wird. Und die Sage dient der Erklärung lokaler Besonderheiten oder Begebenheiten. Legenden, haben wir auch schon mal angeschnitten, um das so ein bisschen zu unterscheiden, sind Heiligen- oder Wundererzählungen, oft christlich geprägt. Und ihnen liegt ein gewisser Glaube an die Wahrheit der Ereignisse zugrunde. Häufig begegnen uns da ja zum Beispiel auch Wunder. Legenden vermitteln Glaubensinhalte und Moral und wir kennen Heiligenlegenden, wie zum Beispiel die vom heiligen Nikolaus oder von St. Martin. Ja, und dann haben wir unsere Märchen. Fiktionale, oft fantastische Erzählungen, die keinen historischen oder religiösen Anspruch haben, die der Unterhaltung, vor allem aber auch der Vermittlung von Moral und Lebensweisheiten dienen. Wenn wir Märchen jetzt noch ein bisschen stärker vom Mythos abgrenzen wollen, dann können wir hinzufügen, dass Märchen sich auch auf die menschliche Welt beziehen. Sie sind profan und nicht so sakral veranlagt wie die Mythen. Märchen sind außerdem anonymer, nicht individualisiert und arbeiten oft, ja, wenn sie denn überhaupt Namen nennen, mit Allerweltsnamen wie Hans oder Gretel. Mythen hingegen bilden sich um namentlich bekannte und bestimmte Gestalten.
Und gerade in Mythen gibt es echt tolle Namen, finde ich. Egal, ob nordische oder griechische. Manches Haustier von mir hieß ja auch Gestalten aus der griechischen Mythologie.
Ja, voll cool. Finde ich richtig gut. Ja, im Mythos spielen außerdem auch die Ahnen eine wichtige Rolle. Eltern, Geschwister, Nachkommen, Liebschaften, all das ist im Mythos relevant. Im Märchen spielt es überhaupt keine Rolle. Ja, und auch die Quellen von Märchen und Mythen sind unterschiedlich. Mythen, kann man sagen, sind eher eine Sache der Gebildeten. Denken wir an Homer, Ovid oder Sophokles. Märchen als Volksmärchen hingegen sind eher etwas für jedermann. Das Quellenmaterial bei Mythen ist auch eher überschaubarer, weil es einfach nicht diese Masse gibt wie bei Märchen. Was aber für Mythen genauso gilt wie für alle diese Textsorten, es gibt verschiedene Arten. Also auch hier ist wie immer, Mythos ist nicht gleich Mythos. Wir können, wenn wir wollen, noch ein paar Unterkategorien aufmachen. Es gibt die Schöpfungsmythen, die Kosmogonien. Sie erklären die Entstehung der Welt und die Entstehung des Universums. In der griechischen Mythologie zum Beispiel ist das die Geschichte von Gaia und Uranus. Wir haben Göttermythen, die erzählen von den Handlungen, Konflikten und Beziehungen der Götter. Wir haben Heldenmythen, die von besonderen Menschen oder Halbgöttern berichten, die außergewöhnliche Taten vollbringen.
Herakles zum Beispiel.
Natürlich habe ich mir noch mal einen Milchmann.
Und wir haben die eschatologischen Mythen, die beschreiben den Weltuntergang und die Erneuerung. Zum Beispiel Ragnarök in der nordischen Mythologie. Ja, und das Ensemble aller Mythen eines Volkes, einer Kultur, einer Religion, die wird auch als Mythologie bezeichnet. Und ich glaube, das ist jetzt Jennys Stichwort.
Yes, aber wo fange ich da an?
Bei Adam und Eva schon mal nicht, die gibt's da nämlich nicht.
Nee, das habe ich mich wirklich gefragt, ich will ja jetzt hier die Folge nicht sprengen. Ich bin übrigens ein riesiger Fan der griechischen Mythologie, möchte ich an dieser Stelle einmal noch mal kurz sagen. Und ich habe mir früher immer das dicke Buch meiner Tante über griechische Mythologie geschnappt, weil ich das so super faszinierend und spannend fand, die Geschichten.
Ich liebe das auch. Ich finde aber, man kommt irgendwann an einen Punkt, wo man sich denkt, ich steige nicht mehr durch.
Ja.
Also wenn es dann wirklich darum geht, dann hat der was mit dem. Und also allein, weil ich gerade sagte, auch mit Gaia und Uranus fängt das ja schon an. Und dann hat Uranus das gemacht und dann hat der was mit dem. Und dann geht es immer so weiter und immer so,
Da war dann aber auch so ein Stammbaum, das war auch mal ganz interessant, wo du dann gucken konntest, wer ist jetzt Kind von wem und wie und was.
Aber das ist ja auch gar nicht so sicher, weil es gibt unterschiedliche Varianten. Dann ist der plötzlich nicht mehr der Sohn von X, sondern eher von Y und so. Und also ich bin schon alleine am Verzweifeln, die ganze Liebschaft des Zeus.
Ja.
In welcher Gestalt der mit wem, egal welchen Geschlechts er sich da eingelassen hat, das sprengt schon meinen Horizont.
Ja, ist so. Kann auch sein, dass ich dieses Buch nicht wieder zurückgegeben habe. Aber pscht. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, Elena, in der griechischen Mythologie geht es natürlich um Mythen der Götter und Helden des antiken Griechenlands. Die ersten Götter in der griechischen Mythologie waren Personifikationen von verschiedenen Teilen der Welt oder von grundlegenden Prinzipien. Es gibt keinen Unterschied zwischen der Entstehung der Welt und der Entstehung der Götter, weil zahlreiche Mythen von der Entstehung der Welt handeln. Es konnte sich aber keine allgemeingültige durchsetzen. Also im Prinzip, was wir gerade schon besprochen haben. Die am weitesten verbreitete Schöpfungsgeschichte ist Hesiods Theogonie, in der zum ersten Mal versucht wurde, die verschiedenen Mythen in eine umfassende Genealogie der Götter zusammenzufassen. Spätere Mythographen bauen zumeist auf diesem Werk auf. Es konnte sich aber nie ein kanonischer Stammbaum herausbilden.
Ich glaube, Mythograf ist mein neuer Traumjob. Was geil, möchtest du werden, Mythograf? Das klingt cool.
Das klingt richtig gut. Ich auch gut. Wie ist also die Welt in der griechischen Mythologie entstanden? Genau, es gab nicht Adam und Eva, sondern es ist ein bisschen mehr. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn ich sowas gelesen habe, so GZSZ-Vibes, ne? Intrigen, Skandale, beste Soap. Klar, irgendwann steigt man nicht mehr durch, wer mit wem, aber eigentlich alle mit jedem.
Sex, Drugs and Rock'n'Roll.
Genau. Und letztlich war am Anfang das Chaos, weil es wohl schon Materie gab, aber es gab keine Ordnung. Und aus diesem Chaos entsteht dann die erste Göttergeneration. Wie du schon gesagt hast, Elena, Gaia, die Erde, Tartaros, die Unterwelt, Eros, die Liebe, Erebos, die Finsternis und Nyx, die Nacht. Aus der Verbindung von Nyx und Erebos gehen der Tag, Hemera und die Luft, Aether, hervor. Eine Reihe von Gottheiten bringt Nyx selbst hervor, die entweder Personifikationen von mit der Nacht verbundenen Phänomenen sind oder das menschliche Übel. Der größte Teil der griechischen Götterwelt geht aber auf Gaia zurück, die aus sich selbst das Meer, Pontos, die Berge, Urea und den Himmel Uranus hervorbringt.
Ich liebe einfach diese Namen jetzt alle schon. Ne?
Ja, ich finde das auch super.
Richtig cool.
Du bräuchtest mal wieder Mäuschen, die dann auch so heißen
das
können.
Das stimmt, ja. Und es ist auch irgendwie so klar, ne? Also ich finde das völlig nachvollziehbar. Mhm.
Also für Mythologie ist es relativ logisch, finde ich. Ja. Im Vergleich gerade zu nordischer oder keltischer Mythologie, wie man sich dann am Ende fragt, hä, wo kommt denn die Kuh plötzlich her im Himmel oder so? Ja.
Ja. Und Uranus hat eine Vielzahl von Nachkommen, unter anderem die Titanen. Uranus ist der erste Herrscher über die Welt und wird von seinem Sohn, dem Titan Kronos, entmannt und entmachtet, sodass die Titanen über die Welt herrschten. Die Titanen werden von Zeus, dem Sohn des Kronos, letztlich gestürzt und danach beginnt die Herrschaft der olympischen Götter. Und ich wollte mich eben auf diese Götter jetzt so ein bisschen beziehen. Götter.
Ich muss da mal Astrid unbedingt denken. Dieser Stapel ist hart.
Genau, die Olympia, der Weichmacher der Götter. Ja.
Oh, ihr Götter.
Habt ihr das gehört? Asterix erobert Rom, für die, die jetzt nicht folgen können.
Ist ja nicht jeder so ein Reibeisen wie du.
Okay, also, wer saß denn im Endeffekt im Olymp? Und zwar war das Zeus und 4 seiner Geschwister plus 7 seiner Kinder. Poseidon, Gott des Meeres. Hera, Göttin der Ehe, der Frauen und der Familie. War Schwester und gleichzeitig auch Frau von Zeus.
Passiert.
So ein bisschen Inzest muss ja auch dabei sein, ist ja klar. Demeter, Göttin der Fruchtbarkeit, der Erde, Ackerbau und Ernte. Die 3 waren schon mal Geschwister von Zeus. Und Aphrodite, die Göttin der Liebe und der Schönheit, war auch eine Schwester von Zeus. Dann kommen jetzt
die ist ja, glaube ich, aus dem abgeschnittenen Penis des Uranus entstanden. Der ist ja ins Meer gefallen und deswegen ist sie ja die Schaumgeborene.
Ja.
Also das heißt ja, der Name übersetzt. Mhm. Ja. Auch eine coole Geburtsgeschichte. Ja. Fast so cool wie die Schwangerschaft in unserem Märchen.
Stimmt, hat was, ja.
Ja. Ja, schon alles ein bisschen strange. Genau, und dann die 7 Kinder von Zeus. Apollon, Gott des Lichts und der Kunst. War Zwillingsbruder von Artemis, Göttin der Jagd, Athene, Göttin der Weisheit, der Strategie und des Kampfes und auch Namensgeberin der Stadt Athen. Ares, Gott des Krieges. Da muss man jetzt unterscheiden, hört sich natürlich erstmal gleich an mit Athene, aber im Gegensatz zu Athene war er eher für den...
Fürs Gröbere, ne?
Genau, also sie war eher für die Kriegslist und den heroischen, intellektuellen Part des Krieges.
Die Männer kloppen einfach drauf, ist so.
Genau, er war eher für Blutbad, Massaker, also ein finsterer Gott.
Ich bin Team Athene, eindeutig.
Dann noch Hermes, der Götterbote. Schutzgott des Verkehrs, der Reisenden, der Kaufleute und der Hirten. Und als Götterbote verkündete er die Beschlüsse Zeus, Hephaistos, Gott des Feuers, der Schmiedekunst und der Vulkane. Und als letztes Hestia, Göttin des Familien- und Staatsherdes und des Herd- und Opferfeuers, Schützerin der Eintracht der Familien. Yes, kurz und knapp.
Ja, ich hatte die schöne Aufgabe, mich mit dem Einfluss des Mythos auf Märchen zu beschäftigen. Und ich muss sagen, das hat ein bisschen mein Märchenbild ins Wanken gebracht, tatsächlich.
Ach, echt?
Ja, muss ich wirklich sagen.
Okay.
Also das ist in der Märchenforschung auch seit Jahrzehnten heftig umstritten. Da gibt es die verschiedensten, sich teils sehr widersprechenden Thesen. Als Grundgedanke habe ich mal ein Zitat aus einem Jahresband der Europäischen Märchengesellschaft mit dem Titel »Wie alt sind unsere Märchen?« mitgebracht. Das Zitat stammt von Rainer Wese und geht auf ein Thema ein, das wir vor einiger Zeit mal auf Instagram diskutiert haben. Ein Beispiel soll die Rückführung des Märchen auf den Mythos verdeutlichen. Dornröschen erinnert an den Zauberschlaf, in den Brünhild versank, nachdem Odin sie mit dem Schlafdorn gestochen hatte, und an die Waberlohe, hinter der sie schlief, bis endlich Siegfried hindurchritt. Wie Dornröschen von den Feen wird der nordische Nornagäst bei seiner Geburt von den Nornen bewünscht, von 2 Gütigen freundlich, von einer Gekränkten feindlich. Und wie Dornröschen sich an einer übersehenen Spindel sticht, so wird dem Gott Balder eine übersehene Pflanze, die Mistel, zum Todesgeschoss. Die in den geistigen Strömungen des späten 18. und 19. Jahrhunderts begründete alleinige Rückführung des Märchens auf frühere, besonders nordische Mythen, war in ihrer Monokausalität schon bald nicht mehr zu halten. Frappierende Motivparallelen zwischen den beiden Gattungen jedoch regen auch heute noch die Forschung an. Und das fasst für mich eigentlich tatsächlich ganz gut zusammen, was ich aus den ganzen vielen Texten, die ich zu der Thematik gelesen habe, auch mitgenommen habe. Ja, es gibt Motive, die übernommen wurden, aber Mythos und Märchen ist was anderes und es gibt keinen direkten Entstehungszusammenhang, will ich mal so sagen. Ich will das natürlich noch ein bisschen weiter ausführen. Wir hatten das ja damals schon in unserer Geschwisterfolge zum Beispiel angedeutet. Gerade bei den Grimms, diese Rückführung auf angebliche nordische Mythen, hat ja wirklich groteske Züge zum Teil gehabt. Erinnern wir uns an den urgermanischen Zwerg in Schneeweißchen und Rosenrot, obwohl es sich eben um ein Kunstmärchen von Caroline Stahl handelt. Und ja, diese Kommentare wurden dann später auch aus den späteren Ausgaben getilgt, weil selbst den Grimms dann klar war, okay, das können wir so wissenschaftlich nun wirklich nicht vertreten. Dann stellt sich die Frage, entstanden unsere Märchen eher durch schriftliche oder durch mündliche Tradition? Detlef Fehling zum Beispiel vertritt die These, dass Märchen in unserem heutigen Verständnis erst spät entstanden sind, nämlich im Barock. Und das schließt den Bogen zu einer Person, die wir in der letzten Märchenkunde hatten. Ich möchte nicht spoilern, ihr könnt euch vielleicht denken, wer es ist.
Du Hauptbank, nee, du, wie war es? Du Liebesapotheke, nee, du Hauptbank der
ja, ja, genau so.
Der schönsten Liebeskapitalien.
Ihr seid auf dem richtigen Weg. Also er fasst hier zusammen. In gewissem Sinne ist alles, was ich gesagt habe, nur eine Vorfrage. Nachdem die Wege klar sind, die die Tradition gegangen ist, ist die eigentliche Hauptfrage die, wie die Märchenautoren aus dem von ihnen benutzten Material durch Auswählen und Umgestalten die typische Welt des neuzeitlichen Märchens geschaffen haben. Denn dies ist eine schöpferische Leistung gewesen, zu der ein Taktgefühl für das gehörte, was in diese besondere Welt, die ihnen vorschwebte, passte und was nicht. Die Zentralgestalt ist hier, richtig, Basile, denn er hat die typische Märchenwelt recht eigentlich vollendet. Also seine These ist tatsächlich, dass Basile der Urheber des Märchens, wie wir es heute kennen, erst ist.
Mhm.
Also es gibt dann natürlich noch so, wie ich das in der letzten Folge auch ein bisschen herausgearbeitet habe, Vorbilder durchaus, zum Beispiel Straparola, den wir auch erwähnt hatten, wobei seine Texte noch zwischen Novelle und Märchen eher schwanken. Und die ersten schriftlich nachweisbaren Märchen im engeren Sinne, wie wir sie heute eben verstehen oder wie die Grimms sie auch verstanden haben, sind tatsächlich frühes 17. Jahrhundert.
Mhm.
Und Fehling nimmt hier als Beispiel für seine eher auf schriftliche Tradition basierende Grundlage ein Märchen, das wir auch schon mal erwähnt hatten, nämlich in unserer Liebesfolge. Und zwar das Märchen von Amor und Psyche, das auf Apuleius zurückgeht eben, einen spätantiken Autor, ich glaube des 2. Jahrhunderts. Und das wurde dann eben später zu dem Märchen Die Schöne und das Tier oder Die Schöne und das Biest. Und dieses Märchen von Apuleius hat eine besondere Stellung und stützt seine These. Und zwar, dieser Text ist nur in einer einzigen Handschrift überliefert, die sich im Kloster Monte Cassino befand. Ob sie sich da noch befindet, weiß ich gar nicht. Und die wurde erst im Spätmittelalter breiter rezipiert. Also sie lag da jahrhundertelang im Kloster, im Monte Cassino, im Benediktinerkloster, ne? Benedikt von Nursia, erinnert ihr euch vielleicht noch?
Da war was.
Ja. Und die wurde einmal bruchstückhaft und leicht verändert, das stützt nämlich seine These, im 6. Jahrhundert von dem italienischen Bischof Fulgentius in einem anderen Werk von ihm eben wiedergegeben. Und da setzt dann quasi die schriftliche Überlieferung außerhalb dieser einen Handschrift ein. Also die Mönche damals hatten irgendwie eine antike oder spätantike Handschrift, die sie dann eben nochmal abgeschrieben haben. Das Original ist verloren gegangen.
Mhm.
Ja, wahrscheinlich war das schon eine Abschrift der Abschrift der Abschrift der Abschrift. Das ist das, was mein Geschichtsbild im Studium auch ziemlich durcheinander geworfen hat, dass wir da ganz wenig Originalquellen von vielen Sachen nur haben. Ja, und bis zur Wiederentdeckung des Originals, so im späten Mittelalter, gab es eben nur diese bruchstückhafte und leicht veränderte Fassung. Und diese Fassung wurde eben bis zu dieser Zeit tradiert. Und nur diese Fassung.
Mhm.
Also, es spricht in dem Fall gegen eine mündliche Tradition, weil sonst wäre das ja parallel gelaufen. Wir hätten diese entstellte Fassung, sag ich mal, gehabt und quasi die echte Fassung, die dann parallel läuft. Hat sich aber offensichtlich nirgendwo erhalten. Dieser These widerspricht Jan Øyvind Svahn. Der meint, dass Märchen älter seien und eben zumindest auch durch mündliche Traditionen geprägt sind. Er nimmt als Beispiel die Kamu. Das ist ein Volk aus den Bergregionen Nordindiens. Und dort finden sich eben Motive, die zum Beispiel auch in griechischen Mythen auftauchen, ohne dass die Kamu überhaupt jemals eine Schrifttradition in jeglicher Art gehabt hätten. Also der Band ist aus den 80er Jahren, da wird noch von primitivem Volk gesprochen. Da frage ich mich, ist das mit analphabetisch gleichzusetzen? So wie er es schreibt, scheint das so zu sein. Ist die Frage, wie das dann eben in das Volksgut dieses Volkes gedrungen ist. Da muss das irgendwer mal irgendwann zumindest vorgelesen haben. Das wäre ja das Mindeste. Ja, ja. Also zumindest der Beginn einer mündlichen Tradition. Und dazu habe ich auch ein schönes Zitat gefunden. Wohin will ich mit diesem Gerede über die Märchen der Kamu im fernen Laos, weit weg von Griechenland und seinen Mythen? Ich will natürlich stark unterstreichen, dass man bei der Beurteilung eines internationalen Märchentyps und beim Studium seiner Geschichte sich nicht nur an Aufzeichnungen halten kann, die auf literarische Quellen zurückzuführen sind. Ich will mit Nachdruck hinweisen darauf, dass das Studium der Beziehungen zwischen nur gedruckten oder auf eine andere Weise literarisch dokumentierten Märchenversionen, die Variation und die Ausbreitung der Volkserzählung lediglich in begrenztem Umfang erklären kann und überhaupt versagt, wenn es um das Auftreten der Märchen in analphabetischen Kulturen geht. Die Märchenforschung, die bei historischen Konstruktionen die außereuropäische Tradition nicht beachtet, ist einäugig. Wenn man außerdem das während des 20. Jahrhunderts in Europa gesammelte Material außer Acht lässt, dann muss ich wirklich sagen, dass man völlig im Dunkeln tappt. Mhm. Ja, also spricht schon mal für eine teilmündliche Tradition. Und das spricht auch für beide Thesen, also sowohl für Fehlings als auch für Swans Thesen. Bei Walter Burkert gibt es einen Text, in dem er eine Kontinuität zwischen dem altgriechischen Theros-Mythos in Verbindung mit dem Aedon-Mythos und einem Märchen nachgewiesen hat, das wir auch recht ausführlich besprochen haben und auch mal ein Märchenstundenmärchen war, nämlich den Machandelboom.
Ach.
Ja, jetzt muss ich überlegen, wie rum es war, habe ich schon wieder vergessen. Also in einem Mythos gibt es dieses Vogelmotiv und in dem anderen Mythos gibt es dieses, das gekochte Kind wird dem Vater vorgesetzt. Und das wurde dann irgendwann verbunden. Scheinbar. Und das macht eben Philipp Otto Runges Aussage, dass er dieses Märchen vom Machandelboom in seiner Kindheit gehört habe, nicht so unwahrscheinlich, wie ich es damals in der Grausamkeitsfolge, die war es ja, in der wir es besprochen haben, behauptet habe. Also ich muss mich da korrigieren, revidieren. Fakt bleibt aber, dass erst durch die Veröffentlichung dieses Märchens bei den Grimms es populär wurde und so dann auch nachweisbar in eine mündliche oder eine Volkstradition Einzug gehalten hat. Also vor Runge ist der Text oder eine Märchenversion dieses Mythos quasi nicht wirklich nachweisbar. Ist die Frage, ob es sich einfach nicht erhalten hat oder ob es das tatsächlich nicht gab. Burkert hat übrigens auch darauf hingewiesen, dass nicht nur Mythos durchaus einen starken Einfluss auf das Märchen gehabt haben kann, sondern auch tatsächlich dramatische Texte, wie zum Beispiel Tragödien, Komödien. Also gerade aus dem komödiantischen Bereich sind viele Motive in Schwankmärchen gewandert. Mhm. Also auch griechische Komödien, also altgriechische aus der Zeit ja 400 irgendwas vor Christus oder so, oder über die römische Rezeption oder dann eben in mittelalterlichen Darstellungen, die aber auf diesen alten griechisch-römischen Theaterstücken fußen. Von ihm, von Burkert, gibt es auch ein schönes Zitat. Es mag enttäuschen, wenn das in Anführungszeichen uralte Märchen sich in einen Zwitter aus Schultradition, also eben durch das Lesen dieser Tragödien und Komödien in der mittelalterlichen Scholastik und so weiter, und Volksbrauch aufzulösen scheint. Zweierlei ist dabei zu bedenken. Zum einen ist Volkserzählung, einschließlich Mythos und Märchen, nicht unveränderlich und gleichsam archetypisch seit je vorgegeben und vorhanden, sondern sie besteht als ein Prozess sprachlicher Tradierung im Erzählen, Hören und Wiedererzählen als sich wiederholender Lernprozess. Um- und Neugestaltung, Aufnahme neuer Elemente ist damit immer möglich. Zum anderen handelt es sich bei diesem Prozess nie um mechanische Übernahme, wie man ein Tonband auf ein anderes überspielt. Es gilt auch keineswegs, dass eine Urform sich in fortgesetzten Kopien nur immer verschlechtert. Im Gegenteil, es gibt in Anführungszeichen Zielformen und in Anführungszeichen Bestformen, die nicht von den Quellen her zu erklären sind. Also, am Ende können wir fast ein bisschen sagen, nichts Genaues weiß man nicht. Ne? Also, es bleibt definitiv offen, inwieweit Mythos, Märchen nachhaltig und weitgehend beeinflusst hat. Ja, es gibt Motive, die auftauchen und die wahrscheinlich auf diese mythologische Vergangenheit zurückzuführen sind. Man kann dann aber, um den Bogen zum Anfang nochmal zu schlagen, nicht behaupten, dass Dornröschen ein urgermanisches Märchen ist, nur weil dieser Brünnhild-Topos da verwurstet wird, sage ich jetzt mal ganz frech. Ja, also klar, die Motive sind also nachweisbar durch schriftliche Fixierung und vielleicht deutlich älter als der erste schriftliche Nachweis, vielleicht aber auch erst kurz davor entstanden. Also es bleibt so ein bisschen in der Schwebe und letztlich bleibt es, gestattet mir das Wortspiel, ein Mythos.
Ja.
Ja.
Voll. Da stecken ja auch mehrere Sachen drin. Zum einen ist es halt diese Debatte Ei oder Huhn, was war halt zuerst.
Genau.
Zum einen bezogen auf Mythos und Märchen, aber eben auch bezogen auf, ja, sind Märchen jetzt schriftlich oder mündlich tradiert, ne? Auch das steckt da ja irgendwie mit drin. Und ich finde es total spannend, dass hier auch nochmal bestätigt wird, wie wichtig das ist, dass man eben schon auch mal nach rechts und links guckt und sagt, ja, wir beschäftigen uns hier schwerpunktmäßig mit Märchen, aber das alleine reicht nicht. Das ist halt nicht eine abgeschlossene Kiste, sondern du musst dich eben immer öffnen und gucken, was machen Sagen, was machen Legenden, was macht eben der Mythos. Und ich fand es auch sehr spannend, dass du jetzt zum Beispiel die Dramatik mit reingebracht hast. Da haben wir ja auch vor ein, zwei Folgen nochmal drüber gesprochen, dass die hier bisher ja total zu kurz kam, weil mir eigentlich gar nicht klar war, dass es diesen Bezug gibt. Aber klar, wenn du sagst Schwenke und wenn man sich anguckt, wie früher Theater aussah, ist es eigentlich super naheliegend, ne? Ja.
Wie wir das ja bei den Faulen Knechten auch hatten, das war ja auch ein ursprüngliches Fastnachtsspiel, ne?
Genau, ja.
Aber das entschärft auch gleichzeitig den Vorwurf, den wir auch häufiger schon an die Grimms gerichtet haben, dass sie da uralte Volkstexte quasi überarbeitet und verfälscht in Anführungszeichen haben, weil das war schon immer so.
Ja.
Perrault hat die Texte wahrscheinlich irgendwo hergenommen, woher genau wissen wir nicht unbedingt, und verändert. Aber die Vorlagen, die er hatte, waren auch schon veränderte Formen von Texten, die Vorform waren und so weiter und so weiter. Ne? Bei Basile genauso.
Auch.
Ne? Also es ist erstmalig bei ihm so, dass wir diesen Märchentyp nachweislich, schriftlich, gedruckt vorliegen haben. Und er ist dann letztlich auch der Vater des europäischen Volksmärchens in einem neapolitanischen Buch, das eigentlich sich eher an die Oberschicht wendet, weil die auch lesen konnten. Ne? Trotz des Dialekts ist es halt nicht fürs Volk geschrieben unbedingt. Also nicht so ein Volksbuch oder wie auch immer. Also da muss man sich schon auch vor Augen führen, dass das Volksmärchen vielleicht nie so volkstümlich war, wie wir es gerne hätten.
Ja, ja.
Oder wie wir es uns vorstellen, sagen wir es wertneutraler.
Aber es steckt natürlich auch, gerade wenn wir diesen Perspektivwechsel haben und sagen, ja okay, vielleicht werfen wir den Grimms das eben nicht vor, weil die Folge davon ist ja, dass Märchen einfach etwas total Dynamisches sind. Und ich musste da gerade an das denken, was wir in unserer Diversitätsfolge ja auch gesagt haben, wo wir ja auch gerade im Vergleich zu Fantasy zum Beispiel auch noch ein bisschen über die Unterschiede gesprochen haben und ja auch gesagt haben, Märchen funktionieren ja zum Beispiel auch, wenn du sie erweiterst. Märchen funktionieren, wenn du Geschlechterrollen tauscht, wenn du Hautfarben anders darstellst und so weiter und so fort. Und das trägt ja genau dazu bei. Märchen kannst du erweitern. Märchen leben in der Zeit, in der sie erzählt werden, weiter und passen sich an.
Genau, und das ist tatsächlich wirklich lebendige Märchentradition, indem wir dann vermeintlich alte Geschichten auch neu erzählen im neuen Gewande und dass dann eben am Ende vielleicht zwei Prinzen heiraten und nicht Prinz und Prinzessin.
Und das nimmt eben auch dieses Argument von, nee, das geht nicht, das sind alte Texte, das kannst du nicht machen. Ja doch, das kannst du eben schon machen, weil Märchen mit der Zeit gehen.
Und um darauf nochmal zurückzukommen, hier griechische Mythologie, wer mit wem und so weiter. Ne? Also es gibt ja da durchaus viele Belege in der griechischen Mythologie, dass es da durchaus gleichgeschlechtliche Liebschaften, ob zwischen Zeus und Ganymed oder Apoll und Hyazinth, um nur einige Beispiele zu nennen,
geben
zu haben. Also auch mit Geschlechtstausch und der Hermaphroditos, ne? Also dieses Zwitterwesen, Anführungszeichen. Ja. Das hat es zumindest bei den Griechen schon gegeben. Und wenn wir uns zum Beispiel Babylon oder so angucken, da gab es sowas auch. Also, das hat es früher nicht gegeben. Stimmt leider nicht.
Ja.
Oder Gott sei Dank vielmehr.
Ja. Was ich aber auch interessant fand bei der Recherche nach unserem Märchenstunden-Märchen, dass ich wenig Märchen gefunden habe, wo tatsächlich die griechische Mythologie mit Göttern und so inhaltlich Einfluss genommen hat.
Das ist mein Punkt später auch nochmal. Ich nehme den jetzt auch noch nicht vorweg. Ich werde das nachher auch nochmal aufgreifen, weil das war nämlich, ja, Ja,
okay. Ja. Sorry, ich wollte nicht vorgreifen.
Nein, du kannst das ausführen. Aber ich wollte nur zur Kenntnis geben, ich habe das auch wahrgenommen, weil ich nämlich genau danach gesucht habe. Und ich habe auch im Vorfeld unserer Folge gedacht, boah, vielleicht finden wir irgendein Märchen, wo du so voll krass diese griechische Mythologie
raus hast. Das war auch mein Gedanke. Ja. Ich hatte auch den stillen Wunsch, Mensch, dann nehmen wir das. Und dann kannst du einmal die mythologische Variante und die Märchenvariante wunderbar gegenüberstellen. Pustekuchen. Genau. Und bitter enttäuscht.
Genau, das war wirklich super schwierig, weil tatsächlich eher so Grimm, Aspekte, ganz viele drin sind, was ich vorher nicht gedacht hätte, deswegen für mich persönlich sehr überraschend fand. Aber das werden wir wahrscheinlich dann auch noch.
Ja, wir haben euch ja, das können wir ja schon mal sagen, wir haben euch nachher nämlich auch noch ein paar Märchen mitgebracht, damit ihr nochmal einen näheren Eindruck bekommt. Und bei meinem Märchen kommt das ganz krass raus. Also das, ja.
Ich bin mega gespannt, weil wir wissen nicht, wer welches Märchen ausgewählt hat. Also ich... Mal gucken, ob es eine Doppelung vielleicht sogar gibt.
Ja, ich bin auch gespannt.
Hoffentlich nicht.
Es bleibt spannend.
Ja. Aber super, Christian, das war echt, das fand ich richtig interessant.
Ja.
Und das eröffnet echt nochmal einen totalen neuen Blickwinkel.
Also ohne zu viel zu sagen, aber es hat mein generelles Verständnis von Märchen nochmal ein bisschen verändert. Er hat sich völlig über den Haufen geworfen, aber nochmal so Aspekte beleuchtet, an die ich vorher gar nicht gedacht hatte.
Ja, und ich will jetzt nicht uns irgendwie überhöhen, aber ich finde, es bestätigt aber auch so ein bisschen das, was wir in manchen Folgen schon festgestellt haben. Wie gesagt, zum Beispiel in der Diversitätsfolge, wo wir gesagt haben, Märchen sind doch eigentlich was Dynamisches. Ja. Wir müssen es nicht als so was Starres begreifen. Und auch dieses, dass wir immer uns bemühen, das eben in diesen literarischen Kontext einzubetten. Das ist halt schon eigentlich der richtige Weg, weil nur wenn du das Drumherum verstehst, verstehst du vielleicht ein bisschen besser. Wir sehen ja, vollständig geht das nicht, weil uns die Quellen dafür letztlich auch fehlen. Aber du verstehst ein bisschen besser, womit wir es zu tun haben. Und das fand ich eine super Bereicherung. Danke dafür.
Ja, gerne. Und so wie ich in der letzten Folge diese literarhistorische Ausführung eben zur Entstehung des Pentamerone gemacht habe, also was die Form des Ganzen angeht, habe ich das heute quasi ungewollt, sag ich jetzt mal im besten Sinne, dann für die Märchen als Gattung eben gemacht.
Genau.
Und dass wir da jetzt Form und Inhalt vielleicht ein bisschen zusammengebracht haben.
Ja, voll. Aber findet ihr das schlimm, dass man das nicht eindeutig beantworten kann?
Nee, also weil diese damals ja schon eigentlich widerlegten Behauptungen, auch der Grimms oder von wem auch immer, dass das alles so urgermanisches oder was auch immer Zeug sei, das war ja damals dann schon also widerlegt. Und ich finde es umso erstaunlicher, dass dann auch heute noch Leute sind, die das irgendwie verfolgen und für bare Münzen nehmen. Und das finde ich schon seltsam. Und da frage ich mich, also, wir haben das ja schon mal gesagt, manchmal geht das dann in so völkische Richtungen, um dann da was zu beweisen, was einfach falsch ist. Aber ich kann das also immer weniger ernst nehmen, tatsächlich.
Und es hat sich ja auch alles gegenseitig beeinflusst. Ja, ne? Also total. Deswegen glaube ich gar nicht, dass es da irgendwie eine abschließende Grenze gibt, wo du sagst, bis hierhin ist es gegangen und dann nicht mehr darüber hinaus. Und zeitlich ist es ja genauso. Da ist doch irgendwie klar, man hat kaum Bücher gehabt, es gab kaum Leute, die lesen konnten. Natürlich hat sich das alles irgendwie immer, hat man voneinander abgeschrieben und dadurch hat es sich immer verändert. Und jeder hat wahrscheinlich auch seinen individuellen Touch dann da reingegeben.
Ja, und das Spannende ist, wir haben jetzt hier wieder im Mikrokosmos Literatur, nennen wir es mal, genau das, was wir so als vielleicht kulturübergreifendes Phänomen ja gerade auch in unseren Länder-Specials schon öfter festgestellt haben, dass du einfach nicht rangehen kannst und sagen kannst, ich suche jetzt immer ganz klar die krassen Unterschiede, sondern es gibt einfach Gemeinsamkeiten, die die kulturelle Grenzen sprengen. Und das macht die Literatur auch. Diese ganz klare Abgrenzung, die gibt es nicht. Eine ganz klare Abgrenzung in eine historische Entwicklung. Dann ist das passiert, dann ist das passiert. Die gibt es auch nicht. Das verschwimmt alles. Und das ist ja das, was wir beim Märchen auch haben. Und das ist jetzt fast schon so ein verfrühtes Fazit für mich, aber ich möchte es trotzdem gerne loswerden, weil im Endeffekt kannst du, wenn du sagst, wir sprechen über griechische Märchen, nicht sagen, ja, wir zählen euch jetzt die und die Unterschiede auf. Die gibt es natürlich in kulturellen Details immer. Denken wir an unsere Japan-Folge. Natürlich, wenn wir da bestimmte Geistwesen haben, die es halt nur in der japanischen Kultur in dieser Form gibt.
Oder Tiervarianten wie eben der Marderhund oder beim alten Sultan die mexikanische Variante mit dem Kojoten.
Ja, genau. Aber was wir ja immer als Fazit hatten, egal ob Japan, Mallorca, Norwegen und vielleicht heute ja auch Griechenland, es war immer dieses verbindende Element. Also du siehst einfach eine Bandbreite und eine Varianz, Aber du siehst nicht, ja, das trennt uns und wir sind anders und die sind so und so. Nein, das gibt es nicht. Egal, ob ganz weit in Asien oder hier bei uns ein bisschen weiter im Süden in Griechenland. Das ist nicht so. Und ich finde, dass diese Debatte, die du jetzt gerade so ein bisschen skizziert hast, irgendwie genau das zeigt. Und dass man deswegen vielleicht solche Fragen auch gar nicht hundertprozentig beantworten muss, sondern dass man für sich da ja auch einfach mal rausnehmen kann. Es gibt einfach wahnsinnig viel. Der Mensch hat wahnsinnig viele kulturelle Errungenschaften und das eint uns alle.
Und um noch auf die Quellenlage nochmal zurückzukommen, es ist einfach so viel verloren gegangen.
Genau. Ne?
Also wenn nicht diese Handschrift da irgendwie in Monte Cassino zufällig, muss man ja sagen, erhalten geblieben wäre, wenn das Kloster mal abgebrannt wäre, dann hätten wir den Apuleius nicht. Dann würden wir hier heute noch sitzen und rätseln, woher die Madame Dingsbums, wobei dann hätte es das Märchen vielleicht so gar nicht gegeben. Ne?
Genau.
Also dann hätten wir keinen Disney-Film und so, also das zieht ja so einen Rattenschwanz nach sich.
Und wenn du das weiterdenkst.
Durch einen Zufall, weil ein Buch irgendwie mal verbrannt oder abhanden gekommen ist.
Ja. Und wenn du das weiterdenkst und dir bewusst machst, was wohl alles verloren gegangen ist.
Genau.
Ne, man hat das ja oft, wenn wir so an den Zweiten Weltkrieg denken oder so, was da vernichtet wurde. Aber wenn du das einfach auf die Jahrtausende alte Menschheitsgeschichte überträgst, dann ist das, glaube ich, schon sehr traurig irgendwie.
Wir waren im letzten Jahr in Maria Erlach, also mein Partner und ich, und die Klosterbibliothek, die wurde damals von Napoleon geflattert und die Bücher, und das waren 1000 Jahre Bibliotheksgeschichte, die da zerschreddert wurden, die wurden für den Straßenbau gebraucht zum Teil.
Oh.
Und ich glaube, aus den ganzen, ich glaube, es sind 2 Bücher erhalten geblieben, aus der ganzen Bibliothek.
Überleg das mal.
Und da waren mit Sicherheit auch irgendwelche Unikate bei, die sonst nirgendwo überliefert sind.
Ja.
Also Penner Napoleon.
Ja. Ich glaube, damit schließt eigentlich meine Frage heute auch ganz gut an. Ich habe mir heute die Frage gestellt, gab es auch in Griechenland Märchensammler?
Jenny hat eine Frage.
Ja, und wenn wir uns diese Frage schon stellen, ist die Antwort natürlich yes.
Nein wäre aber auch mal eine coole Antwort gewesen.
Next. Nein, fertig.
Ja, allgemein begann die Sammeltätigkeit griechischer Erzählungen und Lieder in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Schon vorher waren griechische Märchen sporadisch ins Deutsche, Französische oder Russische übersetzt worden und in Zeitschriften erschienen. Zum Beispiel 1832 eine Variante von Aschenbrödel oder 1843 vom Wasser des Lebens.
Aha.
Yes.
Hatten wir auch beides als Märchenstunden, Märchen.
Ja. 1850 begann die neu begründete Zeitschrift Pandora mit dem Abdruck von Volksliedern, um diese vor der Vergessenheit zu bewahren. Ich finde sowas ja immer sehr schön, ne? Dass man da versucht, Literatur und Kultur einfach weiterzuführen. Seit 1856 wurde diese Sammeltätigkeit nochmals intensiviert durch einen Aufruf des Erziehungsministeriums, das den Lehrern das Sammeln volkskundlicher Materialien empfahl.
Ja, aber da sehen wir, das alles findet ja immer so im 19. Jahrhundert statt. Das heißt, auch da merken wir, dass es da europaweit, wahrscheinlich sogar weltweit, weil in Japan hatten wir dieses Phänomen auch. Und vielleicht auch da, sie haben sich gegenseitig inspiriert oder beeinflusst, aber wir haben überall ein Bewusstsein für kulturelle Erzeugnisse. Ne? Das ist auch bemerkenswert.
Genau, und ein Bewusstsein, dass man das eben auch für die Nachwelt dann erhalten will.
Ja, dass das eben einen Wert hat. Dass man es eben nicht macht wie Napoleon und sich denkt, oh, die Bücher ja brauche ich nicht, ist nicht wertvoll, sondern dass man sich wirklich bewusst macht, nein, ein Buch, eine Geschichte, eine Papierrolle, das hat einen Wert, weil das erzählt uns einfach wahnsinnig viel.
Und auch, was das für Konsequenzen hätte, wenn man das jetzt nicht macht, dass das einfach auch nicht dauerhaft überliefert werden kann, weil geht ja nicht. Irgendwann ist halt Papier kaputt. Irgendwann gibt es dann da einfach auch nichts mehr, was für die Nachwelt dann da ist.
Und ich finde es immer wieder tragisch, wenn ich irgendwo lese, ja, es hat das und das von dem und dem gegeben, aber es ist nur der Titel erhalten, alles andere ist verschollen oder irgendwie 2 Zitate bei irgendwem anders.
Mhm.
Da denke ich mir, warum?
Ja, und dadurch, dass das gesteigert wurde, entstanden auch weitere Zeitschriften mit demselben Ziel. 1870 wurde die Philologische Gesellschaft Parnassos gegründet, eine Kommission für die Sammlung und Veröffentlichung neugriechischer Sitten, Bräuche, Märchen und andere Volkserzählungen.
Der Parnassos, der Hügel, auf dem die Musen leben.
Schön. Im ersten Heft waren 11 Märchen abgedruckt, unter anderem eine Version vom gestiefelten Kater. Es war also nicht nur literarisches Interesse, sondern auch ein patriotisches Anliegen, was dahinter stand.
Was unterscheidet den griechischen Kater vom peruschen, französischen Kater, würde mich jetzt mal interessieren.
Mich auch. Der hat Uso getrunken.
Wahrscheinlich.
Ja, der bekannteste Märchensammler, auf den möchte ich jetzt eingehen, das war Johann Georg von Hahn.
Der klingt aber nicht sehr griechisch.
Nee, ist ja auch kein Grieche.
Ah.
Grekos von Hanos.
Genau.
Ja, er wurde am 11.07.1811 in Frankfurt am Main, also nicht in Athen, geboren und am 23.09.1869 in Jena gestorben. Er war der bekannteste Sammler griechischer und albanischer Märchen. Er ist studierter Jurist und war 1803...
Schon wieder ein Jurist, sorry,
ja,
Jenny.
Immer.
Ja, wirklich immer.
Ja, immer.
Was ist das mit denen?
Die haben damals nicht Literatur oder sowas studiert, sondern das waren alle Juristen.
Ja.
1833 bis 1843 war er im Dienst des Justizwesens des neu begründeten Königreichs Griechenlands. Also er ist da quasi dann nach Griechenland gegangen. Bis 1847 war er kommissarischer preußischer Konsul in Athen. 1847 bis 1851 war er Verwalter des österreichischen Vizekonsulats in Janina. Ab 1851 österreichischer Konsul auf der griechischen Ägäisinsel Syra. Ja, in Janina begann Hahn auch wissenschaftlich zu arbeiten und lernte zunächst die albanische Sprache. Er entwickelte die erste gründliche Grammatik und ein umfassendes Wörterbuch. Außerdem sammelte er volkskundliche Texte und betrieb historische Forschung und verfasste seine albanesischen Forschungen, die immer noch Grundlage der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Land sind.
Und Jenny hat sich ja nicht versprochen, damals hat man wirklich noch Albanesisch gesagt. Und ich muss sagen, ich habe einige albanische SchülerInnen an der Schule und das ist echt eine Sprache, da kann ich mir kein Wort merken.
Mhm.
Also weil die auch so mit den anderen irgendwie, glaube ich, gar nicht wirklich verwandt ist. Das ist echt eine Leistung, dass er das geschafft hat.
Ja.
Also Hut ab.
Und Griechisch muss er ja auch noch gelernt haben, ne?
Ja, an Griechisch bin ich ja in der Uni gescheitert.
Ja, verstehe ich. Neben der Albanienkunde nimmt Hahn einen wichtigen Platz in der Erzählforschung ein. Durch Übersetzung albanesischer Märchen lieferte er den Grimms und der Wissenschaft erste Märchen überhaupt. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum erzähle ich die ganze Zeit nur von Albanien? Nämlich die sehr viel zahlreicheren griechischen Märchen aus Janina erschienen in seiner Übersetzung erst 10 Jahre später. 1864 erschien die zweiteilige Sammlung albanischer und griechischer Märchen mit 101 griechischen Märchen und 13 albanischen. Im Anhang waren Varianten und Hinweise auf verwandte Märchentypen, wie beispielsweise bei den Grimms oder auch bei Basili zu finden waren, oder auch Verbindungen zu griechischen Sagen. Hahn hat höchstens 5 der Märchen aber selbst aufgeschrieben, die restlichen entstammen den Niederschriften seiner Freunde und Schülern aus Gymnasien in Janina. Weiterhin unternahm er in seiner Märchensammlung den ersten Versuch, diese zu systematisieren. Er nahm dafür unter anderem die Grimmschen Vorlagen und übernahm das.
Also hat die griechischen Märchen dann mit Grimm-Märchen verglichen quasi. Mhm.
Genau, und das dann versucht, anhand dessen dann zu systematisieren. Durch die Erschließung der albanischen und griechischen Märchen hat Hahn das Blickfeld der Märchenforschung wesentlich erweitert. Es gab aber auch schon vor Hahn Märchensammler in Griechenland. Also er war nicht der Einzige. Da waren nämlich noch eine Menge anderer unterwegs. Ich erzähle jetzt einfach nur die wichtigsten, weil ansonsten wird das hier wirklich zu viel. Der Sprachwissenschaftler Bernhard Schmidt sammelte auch auf der ionischen Insel Zakynthos schon vorher Volkserzählungen. Seine Texte erschienen aber erst 1877. Auch er wollte wie Hahn erforschen, in welchen Märchen sich mythologischer Stoff befand. Seine Sammlung war aber mit 25 Märchen nicht so groß. Und ihm wurde häufig vorgeworfen, dass er sich hierbei eher an Sagen langgehangelt hat, als tatsächlich an Märchen. Eine neue Epoche der Sammelarbeit und intensiven Märchenforschung begann 1909 mit der Gründung der griechischen Gesellschaft für Volkskunde von Nikolaos G. Politis, also endlich mal ein Grieche, die Volkserzählungen und insbesondere Märchen veröffentlicht hatten. Das Ganze ist hier nicht abschließend, denn es haben noch andere Forscher, wie gesagt, regional, wie beispielsweise auch auf verschiedenen Inseln Märchen gesammelt. Wir haben ja vorhin schon gehört, es gibt eine Menge Inseln in Griechenland, über 3000, da kann man viel sammeln, erforscht und veröffentlicht. Hierbei gab es auch, wie wir ja auch schon gesehen haben, ganz unterschiedliche Forschungsschwerpunkte. Allgemein ist die Erhaltung der volkskundlichen Literatur und deren Verbreitung. Insgesamt beschäftigte sich die Forschung hauptsächlich mit Märchen und Volkslied und Ballade, während andere Gattungen wie Sprichworte oder auch Sagen und ihre Klassifizierung nur wenig Interesse fanden. Und das, finde ich, knüpft total an das, was wir gerade so besprochen haben, denn im Endeffekt gibt es halt einen umfangreichen Textkonvolut, der zwar gesammelt wurde, aber niemand hat es bearbeitet oder hat es veröffentlicht und es liegt in Archiven und keiner weiß genau, was es eigentlich alles da so gibt.
Und die Kategorisierung war damals echt nicht einfach, weil den ATU gab es halt noch nicht, ne? Also da war Hahn seiner Zeit ein bisschen voraus tatsächlich. Also sehr sinnvoll, das mit den bekannten Grimmschen Märchen schon mal zu vergleichen, dass man sagen kann, ach ja, jetzt gucken wir, Gänsemarkt ist ATU-Dingens, aha, dann ist das andere also auch ungefähr zumindest dieser ATU. Also Arne Thompson UTA-Index für diejenigen, die noch nicht so viele Folgen von uns gehört haben.
Ja, hauptsächlich befinden diese Sammlungen in dem von Politis 1918 gegründeten griechischen Volkskundearchiv. Und ich weiß nicht, was danach noch bearbeitet wurde oder was da noch liegt. Da ist bestimmt noch eine Menge, was alles noch so erforscht werden kann. Das ist, finde ich, sehr interessant.
Wie so oft in der Geisteswissenschaft bestimmt leider eine Frage des Geldes.
Mit Sicherheit.
Dass Forschungsgelder zur Auswertung da nicht so zur Verfügung gestellt werden.
Ja, und man sieht ja dann auch, klar, da wo dann das Interesse ist, das wird dann irgendwie gemacht, aber vieles andere bleibt liegen. Versauert da dann auch, ja.
Da liegen bestimmt noch einige Schätze.
Ja, da bin ich mir sicher.
Aber sollten wir mal hin, aber ich kann kein Griechisch.
Wie ich ja gerade schon angedeutet habe, ich habe an der Uni im Rahmen des Lateinstudiums Altgriechisch lernen müssen und bin dann aber leider zweimal durch die Prüfung gefallen. Ist jetzt nicht so meine Lieblingssprache tatsächlich.
Ja gut, wir lassen das. Ja.
Urlaub in Griechenland ist auch schön.
Aber ich muss sagen, die griechische Schrift
immer wunderschön.
Ist eine der schönsten.
Ja, finde ich auch.
Mit
ja.
dem Kyrillischen zusammen, finde ich.
Finde ich auch richtig schön. Ja,
finde ich auch.
Ja, super. Dann haben wir ja jetzt eigentlich schon so ziemlich viel Hintergrundwissen, um uns jetzt endlich dem Märchen unserer letzten Märchenstunde zuzuwenden.
Yay, let's go.
Genau, denn ausnahmsweise habe heute ich mal die Infos und Hintergründe.
Wir müssen ja auch mal was Neues machen hier.
Eben. Und zwar handelt es sich bei dem Märchen um die Nummer 8 aus der Sammlung griechische und albanesische Märchen von eben Johann Georg von Hahn. Und dieses Märchen stammt aus Kapesovo aus der Region Zagori. Das ist in Nordwestgriechenland, nicht weit von der albanischen Grenze. Ich habe tatsächlich auf Google Maps mal geschaut, ist ungefähr so eine Autostunde entfernt. Oh, okay. Ja, also ist relativ nah, so wie wir in die Niederlande. Von Gelsenkirchen aus ungefähr.
Ich habe mir das auch auf Google angeguckt und ich fand, das sah ja echt schön aus, ne?
Ja.
So voll idyllisches Dorf, richtig, richtig nice.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht müssen wir da mal hin, auf den Spuren des Halben. Ja. Athen kann ja jeder.
Ja, haben wir doch mit der Wasserfrau auf Malle auch gemacht, da waren wir auch an dem Brunnen.
Ja, dann müssen wir das eigentlich machen. Wir halten nicht auf dem Laufenden. Und zwar hat der Herr von Hahn netterweise darauf hingewiesen, dass es gewisse Ähnlichkeiten zu einem Märchen aus Basilis Pentamerone gibt, dem dritten, das wäre Peruonto. Wir finden aber auch Motive in Grimm-Märchen, zum Beispiel die Wunschgabe vom Fisch in Kinder- und Hausmärchen 19. Vom Fischer und seiner Frau. Perfekt. Oder andere Motive in dem eher unbekannteren Märchen Kinderhausmärchen 76, die Nelke. Varianten dieses Märchens gibt es aber auch in der Walachei zum Beispiel, also in Südrumänien. Es gibt aber auch ein Motiv, das aus einem Mythos stammt und darauf wird die Jenny jetzt eingehen.
Genau, das ist nämlich der Mythos der Danae und ihrem Sohn Perseus. Danae ist die Tochter von Akrisios, dem König von Argos. Und das Orakel hat Akrisios prophezeit, dass ihm sein Enkel das Leben nehmen werde.
Und kommt uns bekannt vor irgendwie, ne? Irgendwer muss immer irgendwen umbringen bei den Orakeln.
Ja, und meistens sind es entweder die direkten Kinder oder die Enkel. Ja, und dann ist ja klar, was macht er? Danae ist sein einziges Kind. Also denkt er sich, uiuiui, muss ich aufpassen, sperre ich die halt weg. In ein unterirdisches, gemauertes Gefängnis.
Sehr nett.
Mhm. Genau. Wie wir uns das denken können, funktioniert das nicht so gut, weil Zeus findet sie extremely hot.
Der ist auch auf alles angesprungen, ne?
Und ich finde, das ist mit einer der kreativsten Wege in diesem Fall, wie er eine Frau geschwängert hat.
Yep, super creepy und ein bisschen eklig, nämlich er glitt durch das Dach ihres Gefängnisses in Form eines goldenen Regen und regnete dann auf sie hinab und beschlief sie damit.
Ja.
Alles klar.
Fast so cool wie mit der Leder, der als Schwan erschienen ist und dann hat sie ja Eier gelegt tatsächlich. Also das war schon alles ein bisschen abgespaced damals.
Mhm. Ja, kreativ. Die Arme wurde dann natürlich schwanger und gebar ihren Sohn Perseus. Als Akrisios herausfand, dass seine Tochter ein Kind geboren hatte...
Fand er das toll und ging nach Hause.
Nee, fand er das nicht so toll und er glaubte ihr auch gar nicht, dass irgendwie Zeus der Vater ist. Und da war auch nicht klar, wie in unserem Märchen, wo ist das Kind jetzt genau her? Ließ er Danae samt ihrem Sohn in eine Holztruhe einsperren und diese ins Meer werfen. Kommt uns auch bekannt vor von unserem Märchen. Die drei werden ja auch in ein Holzfach gestopft und dann ins Meer geworfen. Und die Truhe wird dann durch Zeus' Willen an eine Insel angeschwemmt, wo sich dann letztendlich ein Fischer um die beiden kümmert.
Also da würde ich jetzt mal tatsächlich viele Motivähnlichkeiten und Handlungselemente wiedererkennen wollen, ja.
Genau, also auf jeden Fall die Schwangerschaft, wo keiner weiß, wo das herkommt, dieses ominöse, dann genau das mit dem Fass.
Ja.
Oder der Kiste, genau. Und auch diese Fischer-Sache, auch wenn die ja am Ende steht und nicht vorher, aber das
genau, ist eine Verbindung. Mit dem Fisch auch, ja.
Ja, vielleicht gibt es noch ein paar andere Verbindungen. Wir können uns dem Ganzen jetzt mal ein bisschen interpretatorisch nähern. Aber vorab erstmal die Frage, was ist denn das mit den Feigen eigentlich?
Die sind lecker.
Finde ich auch. Ich hatte heute Morgen nämlich auch ein Brötchen mit körnigem Frischkäse und Feigenmarmelade. Also ja, ein echtes Feiertagsfrühstück. Heute ist nämlich bei der Aufnahme Pfingstmontag.
Also ich fand den halben irgendwie so ein bisschen bescheuert und habe gedacht, weil er so auch so eine Feige ist.
Ich musste bei den Feigen immer an den kleinen Muck denken tatsächlich, wo ja die eine Feige die Eselsohren wachsen lässt und die andere die wieder zurücknimmt.
Boah, das weiß ich gar nicht mehr.
Ich hatte das als Hörspiel, nämlich von Europa aus der Märchenbox-Reihe. Ich habe das ständig gehört.
Okay. Vielleicht braucht er einfach jedes Mal eine Belohnung.
Ja, so kam mir das tatsächlich
auch. Aber der frisst das doch dem armen Kind weg.
Das ist ein bisschen doof. Gedacht, ja. Das fand ich nämlich generell das Interessante. Das Kind spielt ja irgendwie überhaupt gar keine Rolle mehr. Die nehmen dem Kind die Feigen weg. Er futtert die ganze Zeit auf und ja nicht nur in dem Fass, sondern auch später noch im Schloss. Aber er macht das auch immer nur auf den Antrieb von der Prinzessin hin. Also wenn die Prinzessin sagt, ja, mach doch mal mit deiner Superkraft das und das. Ja, aber er ist eine Feige.
Das ist wie bei Rumpelstilzchen oder Mr. Gold in Once Upon a Time. Magie hat ihren Preis.
Ja, vielleicht, ich habe schon gedacht, vielleicht ist die Feige so der Aktivator von dem Ganzen. Und ohne die Feige kann er seine Superkraft nicht einsetzen.
Ansonsten ist er auf Standby gestellt.
Ja, genau.
Ja,
so kam mir das ein bisschen vor.
Ja, vielleicht. Ja, aber komisch. Also ich habe mich das auch gefragt, aber keine befriedigende Antwort.
Ja, ich habe halt auch überlegt, haben Feigen irgendeine symbolische Bedeutung oder so? Keine
Ahnung.
Aber
der Fisch sagt ja nicht, du musst vorher eine Feige essen und
deswegen
machst dann den Spruch.
Ne? Deswegen habe ich mich gefragt, wer kommt das? Ja. Und den Satz, den er einfach am häufigsten in diesem Märchen sagt, ist, ja, gib mir eine Feige.
Er braucht Energie zum Zaubern. Ja. Dann legen wir uns darauf.
Ja, das ist okay, damit kann ich leben. Okay, dann gucken wir uns mal die zentralen Motive des Märchens an. Da haben wir natürlich die Figur des halben Menschen. Also wir haben eine Person, die körperlich, so wird es ja im Märchen beschrieben, nicht vollständig ist. Und dieses Motiv symbolisiert natürlich eine Andersartigkeit und den Kampf um Ganzwerdung oder Vollständigkeit. Und das steckt ja auch in einer Märchengattung drin, die wir in der vorletzten Folge hatten, nämlich in den Däumlingsmärchen, wo wir ja auch eine Märchenfigur hatten, die nicht der Norm entspricht und sich immer wieder beweisen muss.
Manchmal kommt mir das so vor, als ob wir bei unserer Planung uns was denken würden.
Ja, manchmal passt das ganz gut zusammen, ne? Ja, im Mythos selbst liegt dieser Bezug jetzt nicht so direkt drin. Ich habe mich da so ein bisschen an Perseus selbst hochgezogen, weil der war ja ein Halbgott. Ne? Ah. Und ich habe gedacht, Halbgott, halber Mensch. Stimmt. Ne? Stimmt, also vielleicht lässt sich das Halbe hier auch, das ist wahrscheinlich super weit hergeholt. Aber
ich
vielleicht
finde das gar nicht so abwegig, nee, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Mich hättest du überzeugt.
Okay, sehr gut. Ja, dann, das mehr will ich doch auch gar nicht als euch überzeugen. Ne? Perseus ist nämlich der Sohn einer menschlichen Mutter und eines göttlichen Vaters. Und auch das bedeutet ja, er ist weder vollständig menschlich noch vollständig göttlich. Ein weiteres Motiv, was wir sicherlich auch in Mythen generell finden, sind die magischen Hilfsmittel. In unserem Märchen spielt ja Magie, verkörpert durch den Fisch, eine ganz entscheidende Rolle, weil ohne die wäre es ja gar nicht weitergegangen. Beziehungsweise eigentlich ist die Magie hier ja auch der Treiber der Handlung. Das heißt, man könnte vielleicht dieses Märchen sogar in die Kategorie Zaubermärchen einordnen, weil das ja doch ein sehr, sehr zentrales Element ist. Auch da könnte man, wenn man jetzt bei meiner etwas weiter hergeholten Deutung bleiben möchte, Bezüge zu Perseus herstellen, weil auch er bekommt ja von den Göttern besondere Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, bedient sich also auch magischer Gaben, damit er seine Aufgaben erfüllen muss und zum Beispiel ja Medusas Blick standhalten kann und solchen Dingen.
Hat Perseus nicht auch den Pegasus dann bekommen? Ja, ne?
Ja.
Bei der Rettung der Andromeda, oder war das wer anders? Ja. Ich komme durcheinander. Der ist alle gleich. Das schlagen wir nochmal nach.
Ja.
Die Andromeda ist doch auch seine Ehesklavin, ne?
Genau. Ja, dann passt das doch.
Das passt doch, genau.
Habe ich doch aufgepasst in der Schule. Oh, Glück gehabt.
Wir hatten das nie in der Schule. Wir haben griechische Mythologie nie gemacht.
Ja, im Lateinunterricht haben wir halt ständig sowas übersetzt, ne?
Okay. Dann können wir vielleicht über das Motiv der Prüfungen und Hindernisse sprechen. Das ist ja etwas ganz typisch Märchenhaftes, ist aber auch etwas, was wir in ganz vielen Mythen finden. Es gibt immer irgendeine Herausforderung, irgendeinen Konflikt, irgendeine besondere Tat, die der Held oder die Heldin vollbringen muss. Und da muss ich sagen, schneidet der Halbe für mich jetzt irgendwie nicht so gut ab. Und das ist, ja, ich habe das halt immer so ein bisschen, weil wir das halt gerade mit den Däumlingsmärchen hatten, verglichen. Und die Däumlinge waren größtenteils irgendwie clever oder hatten besondere charakterliche Vorzüge, wie Däumelinchen, die besonders sanft und hilfsbereit war. Wir nehmen mal diesen komischen Daumerling da von den Grimms aus. Der war vielleicht ein bisschen komisch. Aber der Halbe ist halt so...
Also Vollpfosten, sag doch.
Ja, ich will ihn halt nicht noch weiter diskriminieren, weil er ist ja schon gestraft, dass er nur ein Halber ist. Ja, er ist
trotzdem ein bisschen dumm.
Ja, ich finde, er weiß halt mit dem, was er bekommt, nichts anzufangen. Ich finde, und das ist für mich mit der interessanteste Punkt an dem Märchen, die treibende Kraft ist immer die Prinzessin. Also sie ist immer die, die sagt, wünsch dir doch mal das und das, wünsch dir doch mal das und das. Ich meine, zieht euch das rein, der einzige Wunsch, den er hatte, ist, die Prinzessin hat mich ausgelacht, ich wünsche mir, dass sie schwanger ist.
Und dann denkst du so, hä?
Das ist halt schon völlig strange.
Ja gut, das ist der damals krasseste, das krasseste, wie man eine Frau irgendwie in den Ruin treiben konnte, dass sie vorehelich schwanger ist.
Ist das aber die Frage, hat er das aus Rache gemacht? Oder hat er das gemacht, damit sie zu ihm kommt? Das wird ja auch nicht so...
Naja, also sagen wir so, ich war tatsächlich von dem Ende des Märchens überrascht, ohne dir jetzt irgendwie vorgreifen zu wollen. Ruhig. Also mein... europäisch, mitteleuropäisch geprägtes Märchenhirn hat gedacht, okay, die kommen da an Land, irgendwie verliebt sie sich in ihn, durch ihre Liebe wird er ein ganzer Mensch und sie heiraten und glücklich bums aus.
Ja, habe ich mir genauso nicht aufgeschrieben. Ich glaube, bei den Grimms wäre das auch genauso gewesen. Und das Märchen bricht ja komplett mit dieser Erwartungshaltung. Und obwohl die ja wirklich auch so eine, das haben wir ja in vielen Märchen auch schon gehabt, dass sie zusammen so Hindernisse überwinden, dass die zusammen eine schwierige Zeit durchmachen und am Ende dann zusammen sind, das passiert nicht.
Da vielleicht bin ich auch dazu Drewermann geschädigt, aber das hätte auch wieder dieses Tiefenpsychologische bestätigt, dass der Halbe wirklich ein, im wahrsten Sinne des Wortes, ein ganzer Mensch wird.
Genau,
ne?
Genau. Und man erwartet ja eigentlich auch gerade bei diesem Motiv des halben Menschen irgendwie sowas von Transformation und Heilung. Und das haben wir ja auch nur so... Also gar nicht jetzt im Sinne von, er verwandelt sich. Okay, wir haben das am Ende, er erlebt diesen sozialen Aufstieg, er bekommt die Anerkennung vom König, indem er da Leibwächter wird und halt auch noch die schönste Sklavin bekommt. Aber er kriegt halt nicht die Prinzessin und das ist halt ein ganz entscheidender Punkt. Also die Liebe ist hier nicht die Erlösung, die ist hier nicht das Ziel. Und wie gesagt, ich finde halt, die Aktive in diesem Märchen ist ganz klar die Prinzessin. Am Anfang denkst du dir, okay, was für eine Zicke, aber sie sagt ihm, hey, jetzt mach doch mal das, sonst werden wir nass. Hey, mach doch mal das, damit wir eine Bleibe haben. Und sie erteilt ja auch ihrem Vater noch eine Lehre.
Aber auch am Anfang ist er ja auch gar nicht selber irgendwie fähig.
Ja.
Ne? Weil er will dann natürlich das mit dem Holzhacken machen, weil er will nicht zu Hause bleiben. Aber da kriegt das ja auch nicht gebacken. Dann lässt er das eine fallen, dann denkt er sich, was mache ich jetzt? Ach ja, reite ich einfach weiter, lasse ich liegen. Dann das nächste und dann sitzt er am Fluss und denkt sich, oh, jetzt habe ich gar nichts im Holz zu hacken. Ja. Also irgendwie kriegt er ja nichts hin.
Und
gar
hat nicht. Glück, dass der Fisch da kommt.
Ja, ne? Genau. Und selbst aus diesem Glück weiß er nichts mit sich an. Also er weiß einfach diese Zauberkraft überhaupt nicht sinnvoll zu nutzen. Nicht alleine. Er braucht halt immer die Feigen und er braucht immer die Ansagen von der Prinzessin, um irgendwie handeln zu können.
Bei der Prinzessin hatte ich anfangs totale König-Drosselbart-Vibes irgendwie. Aber es ist ja ganz anders, weil sie ja am Ende die moralische Instanz ist und ihren Vater sogar noch auf sein Unrecht hinweist und nicht umgekehrt der König.
Und eigentlich umso interessanter, dass der König das zwar versteht, aber den Halben dann trotzdem belohnt, statt ihn dafür zu bestrafen, dass er sie halt geschwängert, also, oder hat
vielleicht
schwängern
hat
Angst, lassen durch seine Superkraft.
Vielleicht hat er Angst vor der Superkraft.
Ja, vielleicht.
Und gut, ja, der ist nicht so helle, dann kriegt er halt eine Sklavin, das müsste reichen. Und scheint ja geklappt zu haben, ne?
Und er hat seine Tochter nett behandelt, vielleicht kann man das auch noch irgendwie.
Ja, das stimmt.
Weil gerade in dem Fass hätte er sie ja wirklich unsittlich berühren können oder so, ne?
Ja, das stimmt. Oder sich ihrer entledigen können oder sowas, ja.
Ja.
Also er hat eigentlich dafür gesorgt, dass die Prinzessin und das Kind überlebt haben. Auch wenn das Kind ja eigentlich gar nicht gewollt war von keinem. So
richtig, ne? Und das Kind ja dann auch überhaupt nicht mehr auftaucht.
Schwierig,
ja. Und da ist es ja auch dieser Sprung drin. Ne? Das Kind, also ich weiß nicht, ich habe noch nie einen Mann auch nur angesehen. Ja, und das Kind rollt jetzt den Apfel über den Markt. Also da haben wir auch voll einen Zeitsprung drin, der überhaupt nicht groß thematisiert wird. Und dann spricht das Kind, das heißt, es muss ja schon 4-5 Jahre mindestens alt sein, damit es sagen kann, Papa, hier bin ich, hier ist der Apfel.
Aber der beste Vaterschaftstest, von dem ich je gehört habe übrigens.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand das Märchen so von der Interpretation her, muss ich sagen, und das ist auch so das erste Märchen, bei dem mir das so ging, sehr schwer zu greifen.
Ja.
Weil ich habe halt erwartet, weil wie gesagt, ich finde, es drängt sich gerade auch zu den Däumlingsmärchen dieser Vergleich auf. Und ich habe halt irgendwie erwartet, es geht um Themen wie Vervollständigung, Transformation, Hindernisse überwinden. Und ich finde, es deutet sich an, aber so richtig. Also ja, er erlebt diesen sozialen Aufstieg, das kann man vielleicht so sehen. Aber
also ich würde es vielleicht so deuten wollen, dass die Prinzessin aus seinem Halbdasein lernt, dass sie bis dahin auch, obwohl sie ein ganzer Mensch ist, also rein physisch, trotzdem irgendwie nicht ein richtiger Mensch gewesen ist, weil sie sich über ihn lustig gemacht hat und so weiter und so fort. Und das führt zu einer Läuterung an einem Negativbeispiel.
Ah, das finde ich gut, ja.
Das kann vielleicht auch sein, weil sie sagt ja zum Schluss dem Vater dann quasi, dass sie ihm vor Augen geführt hat, dass er ja sich so verhalten hat, obwohl sie gar nichts dafür kann. Und der Halbe kann ja im Prinzip auch nichts dafür, dass er ein Halber ist, vielleicht.
Ja, aber ich frag mich eben, was, also das, was den halben Menschen oder was dieses Defizit ausgleicht, ist ja eigentlich nur, dass er diese Superkraft, diese Zauberkraft von dem Fisch erlangt. Aus der er, okay, vielleicht nicht viel macht, aber er hat jetzt nicht irgendwie besonders herausragende Charaktereigenschaften.
Zumindest werden sie nicht genannt, ne?
Eben, er wird in dem ganzen Märchen überhaupt nicht tätig.
Also ein bisschen simpel dargestellt, ne?
Genau, ja. Und es ist halt, wie du ja jetzt auch sagtest, es ist eher die Perspektive der Prinzessin, die eigentlich interessant ist und von der man sagen kann, okay, vielleicht hat sie eine Läuterung erlebt, der Vater erlebt eine Läuterung, wir haben ja also durchaus schon eine Moral, aber die bezieht sich ja eigentlich auch nicht auf den Halben, sondern es geht eher darum, du hast mir Unrecht getan, du hast mich in das Fass gestopft, ich kann für meine Schwangerschaft nichts und es geht ja nicht darum, du willst nicht, dass ein halber Mensch der Vater meines Kindes ist und damit dein Schwiegersohn oder also selbst dieser Ansatz ist da ja gar nicht drin.
Also Diversität und Integration ist da irgendwie nicht so vorgesehen. So, ne?
Ja. Und dadurch, dass sie ja auch zum Schluss dann gar nicht den Halben heiratet, haben wir ja trotzdem immer noch so eine Patchwork-Familiensituation, was ja irgendwie auch total modern ist. Weil sie heiratet ja eigentlich jemand anderen, der Halbe heiratet auch jemand anderen.
Ja, ist halt die Frage, ist das modern oder steckt darin nicht aber wieder eine Abwertung, weil der König sagt, ja, okay, also für meine Tochter bist du jetzt nicht gut genug, weil es steht ja auch drin, er gab ihr einer seiner Großen. Und da groß bedeutet ja, das ist ein richtiger Mensch, der ist vollwertig. Und der Halbe ist er halt nicht, aber von den Sklaven, das sind ja keine richtigen Menschen.
Die aber immerhin sind gut die genug. Schönste.
Ja.
Ne?
Aber also, da steckt ja eigentlich eine Abwertung drin. Total. Also er ist ja eher, ja, du bist Leibwächter, okay, das ist vielleicht angesehen, aber Ja, meine Tochter darfst du nicht behalten, also das geht nicht.
Und Leibwächter ist jetzt auch nicht irgendwie erster Minister oder genau. So wie der gestiefelte Kater, das er, glaube ich, wird, ne?
Richtig.
Also schon, also sozialer Aufstieg oder Abstieg ist da nicht gegeben, ne?
Also,
nee.
Also ich sehe halt nicht so für mich die Entwicklung. Also mir fehlt...
Also nicht so, wie wir sie kennen zumindest,
genau,
sagen wir so.
Mhm. Genau, und deswegen habe ich mich so, saß ich da schon und habe mich so gefragt... Was machst du jetzt so damit? Und wie gesagt, für mich liegt die Hauptperspektive eher auf der Frauenrolle tatsächlich.
Aber Mythos Elenas Deutschstunde hat wieder eine befriedigende Aussage gefunden,
immerhin.
Finde ich.
Ja, dann bin ich zufrieden. Ja, ich würde es, glaube ich, auch so stehen lassen. Es sei denn, ihr habt noch irgendwelche Ergänzungen.
Also ich weiß nicht, wie das bei euren beiden Märchen ist, die wir gleich noch hören werden. Aber mein Märchen hat auch ein eher untypisches Märchenende.
Meins gar nicht.
Aha, und bei dir, Jenny?
Ja, vielleicht ein bisschen ähnliches Ende wie jetzt auch, also es sind einige Sachen, die beim Halben auch drin sind.
Willst du dann vielleicht anfangen? Weil dann könnten wir doch jetzt zu den Märchen übergehen,
direkt
oder?
Direkt vergleichen, ja. Ich bin mega gespannt.
Ja, dann macht Jenny zuerst und ich glaube, dann kann ich nämlich mit meinem gut anschließen. Und du scheinst nämlich ein bisschen der Exot zu sein.
Genau, vielleicht. Weil ich entferne mich ja tatsächlich auch vom Festland und gehe auf eine Insel, das kann ich schon mal verraten.
Dann machen wir das so.
Ja, vielleicht ist es bei mir auch ganz interessant, weil ich habe ja schon erzählt, dass viele Motive der Grimms ja auch übernommen wurden. Und ich hatte einfach gedacht, zum direkten Vergleich nehme ich eines der bekanntesten Grimms-Märchen, nämlich das Aschenputtel, das es auch in Griechenland gibt. Und dann kann man das vielleicht auch direkt vergleichen. Ich steige mal einmal inhaltlich ein. Und zwar geht es schon direkt mega skurril los. Haltet euch fest, bitte.
Okay.
Drei Schwestern spannen, also spinnen, ne, mit ihrer Mutter Leinen. Sie machten aus, dass wem der Faden riss und die Spindel zu Boden fiel, gegessen werden sollte.
Ah, ja.
Ja, okay.
Und da fiel der Mutter die Spindel zu Boden, aber sie verziehen ihr. Und dann spannen sie weiter. Und dann fiel ihr nochmal die Spindel auf den Boden, aber sie verziehen ihr noch einmal. Und beim dritten Mal nicht mehr. Und
die beiden. Mama braten.
So ist es. Und die beiden älteren Schwestern aßen die Mutter auf.
Ja, cool.
Die Jüngste versuchte das noch zu verhindern und wollte sich selbst opfern, indem sie sagte: Wenn ihr durchaus Fleisch essen wollt, so schlachtet lieber mich und lasst sie am Leben.
Wie demütig.
Sie ist ja auch die Gute, ne? Aber die Älteren hörten nicht und schlachteten und kochten ihre Mutter. Die Jüngste wollte nicht mitessen und weinte und verfluchte ihre Schwestern. Nachdem die Älteren fertig mit dem Essen waren, nahm sie die übrig gebliebenen Knochen der Mutter und begrub sie bei der Aschengrube und beräucherte sie täglich mit Weihrauch.
Ich muss gerade so ein bisschen an den Machandelohn denken.
Ich auch.
Genau so ist es auch. Wollte ich auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Das ist auch das, was du ja vorhin erzählt hast, ne? Dass es dem Machandelboom auch Motive in einigen Märchen gibt. Und auch hier genau haben wir dieses Motiv des Knochenvergrabens. Ja, nach 40 Tagen wollte sie die Knochen an einem anderen Ort begraben. Aber als sie den Stein aufhob, unter dem sie gelegen haben, wurde sie von dem Glanz geblendet und drei kostbare Kleider lagen dort. Auf dem einen war der Himmel mit seinen Sternen, auf dem zweiten der Frühling mit seinen Blumen und auf dem dritten das Meer mit seinen Wellen.
Auch schön. Anders als bei allerlei Rau, aber regional dann, ne?
Ja. Super. Und on top gab es noch einen Haufen von Geldstücken. Sie ließ alles da und setzte sich auf ihren üblichen Platz, nämlich einen verdreckten Holzsattel unter der Hühnersteige.
Das klingt sehr idyllisch.
Ja, um nochmal zu sehen, wie ekelhaft das da ist.
Ja, vor allen Dingen haben die Hühner da ja auch immer draufgeschissen.
Genau.
Ja.
Ja.
Oh nein.
Aber es ist halt alles dreckig und sie ist ja auch naschen.
Ja.
Also ein Hühner.
Eine Aquaputura.
Hühnerkackeputtel.
Ja.
Als die Schwestern nach Hause kamen, machten sie sich über sie lustig und ärgerten sie mit ihrem Spottnamen Hühnerdreckelchen.
Süß. Das ist der Kosename, finde ich.
Am Sonntag gingen die älteren Schwestern in die Kirche. Die Jüngste wusch sich allen Schmutz weg und zog sich das Kleid an, auf dem der Himmel zu sehen war. Sie steckte sich die Taschen voll Geld und ging zur Kirche. Alle staunten über ihren Glanz und sie blendete alle Augen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass deswegen sie alle nicht erkennen konnten, denn alle wollten natürlich wissen, wo sie herkam und gingen ihr nach. Sie streute Geld aus ihren Taschen auf den Weg, sodass die Leute das aufhielt. Ja, alle mussten da Geld
zusammen. Sehr kreativ, ja, muss man sagen.
Und sie konnte unbemerkt nach Hause. Dort zog sie wieder ihre alten Sachen an und setzte sich auf den Holzsattel. Die Schwestern waren ganz begeistert von der schönen fremden Dame, als sie nach Hause kamen und berichteten, wie viel Geld sie doch gesammelt hatten. Am nächsten Sonntag machte sie wieder alles so wie am vorherigen. Am dritten Sonntag verfolgte sie auch, na, wer?
Der Prinz.
Yes, der Königssohn himself. Er war so nah an ihr dran, dass sie beim Laufen einen Pantoffel verlor. Als er diesen aufhob, verlor sie aus den Augen. Und wie wir es ja auch kennen, er sucht die fremde Schöne und will diejenige heiraten, die in den Pantoffel passt. Der Prinz konnte aber niemanden finden, dem der Pantoffel passte. Die älteren Schwestern wollten, dass das Hühnerdreckelchen doch den Pantoffel anprobieren sollte, weil sie doch so kleine Füße hatte. Aber sie weigerte sich vehement. Wollt ihr etwa, dass ich den Pantoffel voll Hühnerkot machen soll, indem ich ihn anprobiere? Der Königssohn kam mit seinen Dienern auch zu den drei Schwestern ins Haus. Die Jüngste wollte den Pantoffel aber partout nicht anprobieren und so mussten die Diener sie überreden. Als sie von ihrem Holzsattel aufstand, erkannte der Prinz sofort, dass sie diejenige war. Er musste sie aber trotzdem nach langen Bitten und Betteln überreden, den Pantoffel anzuziehen. Und als sie ihn anzog, klar, passte. Da rief der Prinz, ich will dich zur Frau nehmen. Sie aber antwortete, ich bin ein armes Ding, das solltest du nicht zum Besten haben. Also von wegen, Junge, verarsch mich nicht. Er beteuerte aber, ich meine das ganz ernsthaft, ich meine nur das Beste und schließlich glaubte sie ihm dann auch und zog sich für ihre Hochzeit eines ihrer prächtigen Kleider an. Also das, finde ich, ist ja schon mal ein wesentlicher Unterschied, ne? Dass sie sich da so weigert, den Pantoffel, den Schuh anzuziehen und da auch wirklich immer ihre Meinung sagt.
Viel aktiver als unser Aschenputtel.
Ja, ich finde, es ist eine coole Mischung aus Mandelbohm, allerlei Rau ja. Und Aschenputtel eigentlich, ne?
Ja, finde ich auch. Und jetzt denkt man, Happy End. Nein.
Was?
Nein, es ist nicht vorbei. Es geht nämlich noch weiter. Und zwar wurde sie schwanger. Und weil die Schwestern neidisch waren, nutzten sie die Gelegenheit, sie zu besuchen. Weil niemand anders da war, steckten sie sie in einen Kasten und warfen sie in den Fluss. Kommt uns irgendwie so ein bisschen bekannt vor, ne? Der Kasten schwamm ans Ufer und eine alte Frau fand ihn. Sie wollte ihn mitnehmen, um daraus Feuerholz zu machen. Also diesmal ist es nicht der Fischer. Vor Schreck, als die Königin aus der Kiste sprang, rannte die Alte weg. So war sie ganz alleine im Wald und hörte die wilden Tiere brüllen. Da setzte sie sich nieder und weinte und bat den lieben Gott, »Lieber Gott, gib mir eine Hülle, um den Kopf hineinzustecken, damit ich nicht das Geschrei der wilden Tiere zu hören brauche.«
Diese war sehr genügsam, muss man echt sagen. Ne?
Auch gedacht, so eine Klarsichthülle oder so eine Papphülle, so ein Schnellhefter. Der liebe Gott gewährte ihr, um was sie ihn gebeten hatte. Und darauf sagte sie abermals, lieber Gott, mache die Höhle noch etwas größer, damit ich mit dem Leibe hineinpasse. Und als ihr auch dieses gewährt wurde und sie merkte, dass sie erhielt, um was sie bat, da bat sie zum dritten Mal um ein großes Schloss mit aller zum Leben erforderlicher Einrichtung. Und auch dies erhielt sie.
Konnten die auch sprechen?
Yes, genau.
Cool. Na.
Ja, genau. Also es ist im Prinzip auch so ähnlich. Die ganzen Hausratschaften konnten sprechen und sie musste im Prinzip nur verlangen, was sie wollte, schon bekam sie alles.
Praktisch.
Gut, ne? Und eines Tages geriet der Königssohn während einer Jagd in diese Einöde und landete vor dem Schloss. Er wunderte sich, wer wohl darin wohnte und klopfte. Seine Frau hatte ihn zwar schon erkannt, fragte aber trotzdem, wer klopft da? Er antwortete, ich bin's, mach auf.
Ach so. Wer sonst?
Sie rief, öffne die Pforte. Und er trat ein. Da sah er seine Frau auf einem Thron sitzen, er kannte sie aber nicht. Sie wünschte ihm herzlich willkommen und auch das ganze Hausgerät im Schloss begrüßte ihn. Als sie hörte, dass er sich bei der Jagd verirrt hatte, lud sie ihn zum Abendessen ein und danach könne er dann nach Hause gehen. Sie rief alles herbei und sie aßen. Und jetzt kommt was, was uns auch schon ein bisschen bekannt vorkommt, denn nach dem Essen steckte sich der Königssohn, aber das macht er jetzt selber.
Eine Zigarette an.
Nein, den Löffel.
Ach so.
Also das macht er diesmal selber, weil er denkt sich, geil, so Geschirr das spricht, finde ich cool, nehme ich mal einen Löffel mit. Stopft er sich in den Stiefel, und erschrak, als dann die Königin fragte, ob noch alles da sei. Der Löffel sagte, dass er im Stiefel des Gastes steckt. Nicht so cool. Die Königin tat so, als hätte sie das gar nicht gehört und der Prinz warf den Löffel ganz schnell weg und hatte ein hochrotes Gesicht. Sie aber rief, warum wirst du denn so rot? Ich habe wohl gemerkt, was du getan hast, doch du brauchst dich nicht zu fürchten, denn ich bin deine Frau und so
ist es mir ergangen. Er hat sie nicht erkannt.
Nee.
Ja, Männer schaffen das nicht immer so.
Ja, offensichtlich.
Die sehen nur, boah, ist eine Olle, geil, sabba, sabba, Gesicht ist egal.
Ja, ich habe mich schon gefragt, ob das irgendwie an dem Schloss vielleicht lag oder an der Zauber.
Ja, anders frisiert, ein bisschen Schminke oder so, ne, und schon. Ach, du bist das Schatz, Mensch.
Man hört auch irgendwie gar nichts mehr wegen ihrer Schwangerschaft oder sowas mit dem Kind, keine Ahnung.
Ja, ist auch ein bisschen ähnlich zu unserem Märchen.
Genau. Und letztendlich ist es so, dass sich dann beide freuten, sich wiederzusehen, dann halt austauschten, was passiert ist. Und die Königin ließ ihr Schloss in die Stadt ihres Gemahles wandern.
Das wandelnde Schloss.
Ich wollte gerade sagen, gibt es nicht auch ein Anime?
Ja. Und sie feierten und zum Schluss ließ natürlich der Königssohn noch, beziehungsweise er hat es selber gemacht, also er hieb noch die Schwestern in Stücke, als er erfahren hat, dass die natürlich dafür schuld sind, dass seine Frau da in das Fass geworfen wurde und fast ertrunken ist. Happy End.
Aber auch wieder mit so einem komischen Umweg, ne?
Ja, also es ist halt auch deutlich länger und verworrener als Aschenputtel. Und auch als allerlei Raum.
Und
auch
nicht als alle Motive gehen auf, finde ich.
Finde ich auch.
Also wie das Kind verliert sich so ein bisschen und...
Ja, im Prinzip wie in unserem Der halbe Mensch, wo auch die Motive irgendwie angelegt sind. Oder wir verstehen sie falsch, kann ja auch sein, aber die gehen auch nicht so richtig auf.
Genau, und mit diesem Nachklang, das ist natürlich was ganz Neues. Ne? Ja. Das gibt es jetzt so bei den Grimms nicht, aber an sich jetzt mit den älteren Schwestern, wobei natürlich der Anfang da auch anders ist, ne? Dass sie da mit dem Spinnen dann die Mutter töten. Also es sind auch nicht ihre Stiefschwestern, sondern ihre richtigen Schwestern. Aber ansonsten ähnelt sich da natürlich einiges. Okay, sie geht da auf den Ball, nicht in die Kirche, aber gut.
Sie ist halt eben auch fromm, nicht nur demütig und genügsam, sondern auch noch fromm, das schließt das so.
Genau.
Ab,
Was vielleicht auch noch anders ist, es gibt keine helfenden Tiere, also die Täubchen oder sowas, das ist halt gar nicht drin. Und im Schlussteil kann man vielleicht noch eine Verbindung zum Mädchen ohne Hände sehen, weil sie ja auch als fromme Heldin von Gott erhält, um was sie bittet.
Mhm. Aber ich habe das am Anfang richtig verstanden, aus den Knochen der Mutter sind die Kleider geworden, richtig?
Genau.
Okay.
Ja, genau. Die hatte sie ja dann begraben und das ist ja dann im Prinzip da auch.
Das ist ja auch wieder in der Grimmschen Variante, wo dann vom Grab, dem Haselstrauch auf dem Grab der Mutter die Kleider herabfallen. Ja. Mhm. Okay. Genau. Ja, eine interessante Variante, aber wirkt auf mich auch so ein bisschen fremd, muss ich sagen.
Ja. Okay, was natürlich logisch ist, weil Aschenputtel kennt man in- und auswendig.
Aber ich fand es interessant, dass es tatsächlich auch so Varianten in diesen griechischen Märchen gibt, wo man sagt, okay, das kann man schon feststellen, dass das eine Variante von Aschenputtel ist.
Mhm. So ein bisschen diese zweite Episode nach der Hochzeit hat mich so ein bisschen an Dornröschen bei Perrault erinnert. Ne? Das ist ja auch nochmal, da ist bei den Grimms ja auch mit Hochzeit und Dingsbums Schluss und da soll sie ja noch von der Schwiegermutter, meine ich, aufgefuttert werden und muss sie da ja auch retten. Ne?
Ja. Aber ich fand auf jeden Fall, dass sie sehr viel aktiver ist als das Aschenputtel, weil sie ja wirklich auch sagt, ich möchte den Schuh nicht anprobieren, weil ich möchte von hier niemanden irgendwie verarscht werden oder so. Ja. Und ich fand auch die Beziehung irgendwie so ein bisschen dann komisch im zweiten Teil zwischen dem Prinzen und ihr, weil es wurde mit keinem einzigen Mal erwähnt, dass er sie irgendwie gesucht hat oder so. Dass er sich da Gedanken gemacht hat, aber irgendwie haben sie sich ja trotzdem...
Hat ja scheinbar doch
gut. Ja,
ich habe eher gedacht, die Anfangssequenz, dass sie die Mutter dann essen, das ist tiefenpsychologisch natürlich auch, kann man bestimmt viel interpretieren, wenn man wollte. Machen wir jetzt nicht,
aber... Wir schreiben einen Brief nach Paderborn, dass das ein Fachmann machen, ja.
Ja, spannend. Finde ich auch mal interessant, dass du jetzt so ein bekanntes Märchen genommen hast, um mal zu gucken, was es da so noch für Varianten gibt. Soll ich weitermachen?
Yes.
Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe natürlich wieder gedacht, boah, du suchst was komplett Neues und wow und nein, es ist überhaupt nicht neu. Das Märchen, das ich euch vorstelle, wird euch sofort bekannt vorkommen. Es ist wirklich nicht überraschend, aber wie gesagt, wir suchen ja hier nicht immer nur nach Unterschieden, sondern wir stellen ja immer auch Gemeinsamkeiten fest und begreifen ja auch immer mehr so diesen kulturübergreifenden Aspekt von Märchen. Und ich habe mir gedacht, ach, den möchte ich vielleicht damit eigentlich nochmal so ein bisschen betonen.
Passt es perfekt, weil mein Märchen fällt nämlich völlig raus.
Ja, das ist super. Gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, also ich beginne auch mit einem Vater, der auch wieder mal 3 Töchter hat. Das ist übrigens bei sehr vielen Märchen die Ausgangssituation, habe ich festgestellt. Naja, und wie es halt immer so ist, die Jüngste war ihm natürlich die Liebste, weil sie auch, wie immer, die Schönste war. Und da der Mann nicht nur Vater, sondern auch König war, kam der Tag, an dem er in den Krieg ziehen musste. Und zuvor fragte er seine Töchter, was er ihnen denn mitbringen solle, wenn er von seinem Feldzug erfolgreich zurückkehre. Ja, die Erste wünschte sich ein Armband, die Zweite einen schönen Schleier. Die Jüngste aber begehrte keine Kostbarkeit und wünschte sich
eine Rose?
Ja, ganz genau. Eine Rose. Also ihr seht schon, in welche Richtung das geht. Der Krieg wurde gewonnen. Er segelte zurück mit Armband und Schleier im Gepäck. Den Wunsch der Jüngsten aber hatte er vergessen, weil er ihn für so unbedeutend hielt. Kaum aber hatten er und seine siegreichen Truppen die Schiffe bestiegen und den Heimweg angetreten, so ward das ganze Meer zu Stein und die Schiffe standen still. Ja, und da fiel ihm eben ein, ja, ich habe das Geschenk für die Jüngste vergessen. Vielleicht liegt das da dran. Und so kehrte er ins eroberte Land zurück und suchte in einem königlichen Garten nach einer Rose. Und dort gab es praktischerweise sehr, sehr viele Rosen und auch eine, die die allerschönste war. Und er trat heran, um sie abzuschneiden. Aber wie er die Hand anlegte, vernahm er aus der Erde heraus eine Stimme, die sprach, schneide mich nicht ab. Oder wenn du es doch tust, so versprich mir, dass du deine jüngste Tochter für so und so lange Zeit hierher setzt. Willst. Ihr könnt es euch denken, die jüngste Tochter bekommt die Rose, sagt natürlich, ja, kein Problem, Papa, ich bade natürlich wieder mal aus, was du mir aufgebrummt hast. Und sie verlässt die Familie. Ja, und als sie ankommt, ist das fremde Schloss menschenleer. Und erst in der 2. Nacht um Mitternacht vernimmt sie vor der Tür ihres Schlafgemachs eine klagende, rührende Stimme, die rief, öffne mir, bedauerst du mich denn nicht? Sie öffnete nicht, denn sie hatte Angst. In der folgenden Nacht hörte sie die Stimme wieder und die rief diesmal, lass mich ein, ich tue dir nichts, ich liebe dich wie meinen Augapfel. Ja, und das hat sie dann irgendwie doch erweicht und sagte sich, okay, dann guck ich jetzt doch mal.
Wenn das so ist.
Ist doch süß.
Hättest du das mal eher gesagt? Ja, und sie öffnete, aber was musste sie sehen?
Ein Ungeheuer.
Ja, eine große, furchtbare Schlange, die zischend auf sie zukroch. Und die Prinzessin war starr vor Schreck über diesen Anblick. Die Schlange aber sprach zu ihr, fürchte dich nicht, liebes Mädchen, ich tue dir nichts, ich liebe dich. Genau. Ja, und darauf entfernte die Schlange sich wieder, kam aber fortan jede Nacht zurück und allmählich wurden sie vertrauter und weil sie ja nun mal auch keinen Gefährten hatte, Und weil sie ja nun mal auch keinen Gefährten hatte, spielte sie mit ihr und liebkoste sie. Ja, und eines Tages bat sie die Schlange dann, zu ihrem Vater zurückzukehren und eine bestimmte Zahl von Tagen bei ihm bleiben zu dürfen. Die Schlange erlaubte ihr das, fügte aber hinzu, solltest du länger wegbleiben, wirst du mich bei deiner Rückkunft eben nicht mehr antreffen. Und die Prinzessin reiste zurück und als die Zeit ihres Urlaubs zu Ende ging, kehrte sie eben nicht zur Schlange zurück. Und ihre Schwestern, die sie aber ziemlich hassten, natürlich, baten den Vater, er möchte sie zwingen, zurückzukehren. Ja, und der Vater war traurig, hatte da eigentlich auch keine Lust drauf, seine Tochter wieder zurückzuschicken, weil sie war ihm ja trotzdem irgendwie immer noch die Liebste. Diese aber, als sie sah, wie sehr sie ihren Schwestern verhasst war, kehrte freiwillig zurück und kam ganz betrübt dann da an, ging wieder in den Garten, verweilte dort längere Zeit, legte sich am Abend schlafen, aber die Schlange kam nicht mehr. Auch nicht in den folgenden Nächten. Und das machte die Prinzessin sehr, sehr traurig, weil jetzt hatte sie ja irgendwie niemanden mehr. Und ja, eines Tages weinte sie dann so sehr, dass die Tränen ihre Wangen erhitzten und sie genötigt war, zu einem nahen Brunnen zu gehen, um sich zu waschen. Und da erblickte sie plötzlich im Brunnentrog die Schlange, die aber halb tot war. Und von Mitleid ergriffen, streckte sie ihre Hände aus und nahm die Schlange aus dem Troge heraus. Die blieb jedoch erstmal unbeweglich und das Mädchen pflegte sie dann eine ganze lange Zeit und plötzlich, irgendwann auf einmal, gab es ein furchtbares Krachen. Die Schlange barst und ehe sich die Prinzessin von ihrem Erstaunen erholen konnte, sah sie sich plötzlich in den Armen eines wunderschönen Jünglings.
Ich bin es.
Genau. Und der sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, ich will dir alles erklären. Einst liebte eine Nereide mich so heftig, dass sie mich zum Gatten begehrte. Da ich aber hierauf nicht eingehen wollte, so verwandelte sie mich in eine Schlange, verfluchte mich und sprach: So lange sollst du Schlange bleiben, bis eine andere Geliebte sich für dich findet, die so schön ist wie ich selber. Ja, ich hoffte nicht, eine zweite zu finden, sagte dann die Schlange. Allein du bist genau und ebenso schön. Und hierauf nahm er sie bei der Hand und führte sie ins Schloss. Und jetzt wurde dem Mädchen gewahr, dass allenthalben über den Türen des Palastes geschrieben stand: Das Schloss der Schönsten. Ja, und sie merkte, dass sie die Schönste sei. Und der Jüngling nahm sie zur Frau. Und ja, das Übrige könnt ihr euch natürlich denken.
Happy End.
Ja, ich glaube, die Parallele zu Die Schöne und das Tier sind sehr, sehr offensichtlich. Das Ungeheuer wird halt durch eine Schlange ersetzt, aber das ist ja auch ein negativ konnotiertes Tier häufig, dem sehr negative Eigenschaften nachgesagt werden. Ansonsten haben wir ja von der Familienkonstellation über die Rose bis dahin, dass sie zurückkehrt und bei den Eltern bleiben will, dann aber doch wieder zurückgeht, dass sie das Tier halb tot findet und es gesund pflegt und dadurch erlöst oder durch ihre Zuwendung erlöst, ist es eigentlich 1:1.
Aber dann haben wir bei dir ja quasi einen doppelten mythologischen Bezug. Einmal, weil es auf Arme und Psyche zurückgeht.
Genau.
Und dann aber auch diese Nereide, also ein...
Genau, die Nereiden sind die Töchter des Meeresgottes Nereus und der Doris. Und sie sind Nymphen des Meeres. Nymphen sind halt in der griechischen Mythologie so Naturgeister. Und sie werden auch als die Personifizierung der Meereswellen und Meeresflut bezeichnet. Und Nereiden beschützen Schiffbrüchige und begleiten Seeleute. Und mehrfach nehmen sie Anteil am Schicksal von Menschen und Göttern, wohnen in Höhlen am Grund des Meeres und sind Begleiterin des Gottes Poseidon. Und die bekannteste Nereide ist übrigens Thetis, die Mutter des Achilles. Vielleicht noch zu ihrem Aussehen, weil Schönheit hier ja auch wieder eine exorbitante Rolle spielt. Nereiden werden meist als wunderschöne junge Frauen dargestellt, die oft mit langen, fließenden Haaren und in Gewändern aus Meeresfarben wie Blau und Grün erscheinen. Manchmal sind sie mit Schuppen oder anderen maritimen Elementen geschmückt, aber im Allgemeinen sind sie eben nicht so fischig wie die klassischen Nixen, deren unterer Körper ja oft schuppig oder fischartig dargestellt wird. Ja, und auch von ihrem Verhalten her unterscheiden sie sich von den Nixen, denn sie sind meistens freundlich und hilfsbereit.
Die aber nicht, ne?
Genau, sie scheinbar nicht. Eigentlich haben sie aber eher nicht so diesen verführerischen oder gefährlichen Charakter wie die Nixen. Erscheinen eben eher als hilfreiche Wesen, die Seefahrern in Not beistehen oder auf die Wohltätigkeit der Götter aufmerksam machen. Also sie sind vielleicht eher so wie Meerjungfrauen. Wie gesagt, unsere Nereide scheint hier irgendwie aus der Reihe zu fallen. Die scheint doch ein bisschen rachsüchtig gewesen zu sein. Und wahrscheinlich hat sie auch nicht damit gerechnet, dass es ein menschliches Wesen gibt, das so schön sein könnte wie sie.
Vielleicht hier aber auch wieder so eine Negativierung durch christliche Tradition des Antiken, ne?
Ja, auf jeden Fall.
So, jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich habe ein lesbisches Märchen mitgebracht, aber nicht im Sinne dessen, was wir heute als lesbisch verstehen, sondern es stammt einfach von der Insel Lesbos. Ne? Und die lesbische Liebe ist nach der Sappho von Lesbos benannt, die da eben auf der Insel gelebt hat und nicht nur Männer, sondern auch Frauen glücklich gemacht hat, sagen wir mal so. Das Märchen heißt das Lorbeermädchen und stammt aus einer Sammlung, die von Froso M. Suru 1978 auf Griechisch in Athen herausgegeben wurde. Und das findet sich in deutscher Sprache in dem Band Inselmärchen, herausgegeben von Konstanze Ott Kopczaliski. Warum ich es ausgewählt habe, dürfte bei den HörerInnen mit Altgriechisch bzw. guten Mythologiekenntnissen beim Titel schon klar sein. Ich sehe ratlose Gesichter, ihr gehört zu beiden wohl nicht. Nee. Vielleicht fällt der Groschen gleich.
Mein Altgriechisch ist halt ein bisschen einfacher.
Ja, mein Gott, es sei dir verziehen, du bist entschuldigt.
Hat es was mit Lorbeer dann zu tun?
Ja, genau. Wir werden aber sehen. Warum? Ja, also um auf die Mythologie bei dir zurückzukommen, welcher Gott hat den Lorbeer gerne getragen als Kranz?
Herr.
Zeus?
Nein.
Hermes?
Nein. Okay, ich komme später drauf zurück.
Aber ich habe ein Bild, aber ich überlege gerade.
Ja, okay, macht nichts. Wir werden es ein bisschen auffrischen.
Gut.
Und wir werden sehen, dass das Märchen so manche inhaltliche Überraschungen aufweist, um das mal so zu formulieren.
Okay, du hast die Latte jetzt hochgelegt. Ich bin gespannt.
Ich hoffe, ich enttäusche euch nicht.
Das hoffe ich auch.
Also wir haben eigentlich eine recht klassische Ausgangslage. Wir haben eine Frau mit Kinderwunsch. Und die ist da irgendwie bei den Lorbeersträuchern und klagt den Lorbeersträuchern ihr Leid und sagt, ach Mensch, könnt ihr mir nicht ein Kind geben? Zitat, selbst wenn ihr es mir irgendwann wieder wegnehmt.
Hä? Wow.
Im Märchen wissen wir, hättest du nicht sagen dürfen, ist halt Käse, ne? Ja, und tatsächlich bekommt sie von den Lorbeersträuchern ein Mädchen, das sie dann eben Lorbeer nennt und das heißt auf Griechisch Daphne.
Ah.
Hier möchte ich meinen mythologischen Einschub schon direkt machen. Also die Daphne, der Lorbeerbusch ist ja, oder der Lorbeerbaum ist dadurch entstanden, nach antiker Vorstellung, dass Apoll, der Gott, die Nymphe Daphne eben verfolgt hat und ihre Jungfräulichkeit, wie sagt man, also nicht mehr jungfräulich lassen wollte. Und in ihrer Angst und Panik hat die Daphne, also eigentlich eine ziemlich tragische Geschichte, die Götter angerufen, dass sie vor seinen Nachstellungen halt gerettet wird. Und die Götter haben sie aus Gnade dann in einen Lorbeerbaum verwandelt. Und weil er die aber so toll fand, trägt er halt eben nach wie vor Lorbeerzweige. Also Götter mit Lorbeerzweigen sind halt oft irgendwie dann Apoll. Nicht immer, aber oft ist er das eben. Ja, und das Mädchen wächst heran und geht dann da auch in die Richtung. Und die Lorbeerbüsche flüstern dann und sagen, pst, denk an das Versprechen deiner Mutter. Das hat mich total an Petrosinella erinnert, ne?
Ja.
Wo dann diese Lehrerin sagte, ne, denk genau an das Versprechen deiner Mutter. Und das Mädchen geht dann zu Mama und sagt, hör mal, was sagen denn da die Lorbeerbüsche? Ich verstehe das nicht so ganz. Ja, du bist aus diesen Lorbeerbüschen entstanden. Also genau andersrum wie in der Mythologie, wo da eben der Mensch oder die mythologische Figur zum Busch wird, wird jetzt aus dem Busch ein Mensch wieder. Ne? Und sagt, ja, halt dich mal ein bisschen von den Büschen vielleicht fern. Macht's aber nicht. Also das erste untugendhafte Mädchen hier im griechischen Märchen, was auftritt. Und die Büsche nehmen sie erstmal eine gewisse Zeit lang auf in ihr Gebüsch und lassen sie nicht raus.
Das ist ein bisschen strange, muss ich sagen.
Ja, die Mutter vermisst das Mädchen und geht sie suchen, aber irgendwie findet sie sie nicht. Und eines Tages, ohne scheinbaren Grund, lassen die Lorbeersträucher das Mädchen wieder gehen. Und anstatt es dann zur Mutter zurückgeht, sitzt es da und spielt mit den Ästen und ein junger Bursche kommt vorbei auf einem Pferd, wie das so ist. Ne? Und zufälligerweise ist es, was für ein besonderer Bursche?
Der Königssohn.
So sieht's aus, genau. Und was macht der Königssohn? Was passiert?
Liebe.
Sofort, zack, bumm.
Ich liebe dich, heirate mich, komm mit.
So wunderschön.
Du bist so wunderschön.
Ganz genau, natürlich. Schönheit ist Kriterium Nummer eins.
Immer die alte Leier.
Ja, und dummerweise gibt es einen Haken. Er ist gerade auf dem Weg zur Hochzeit mit einer anderen.
Ups.
Ja, er steigt trotzdem ab und spricht mit ihr. Ich möchte dich bitten, kann ich heute hier bleiben und nicht nur den Tag, sondern auch die Nacht? ja.
Und, geht's noch?
Und er ist dann die ganze Nacht eben bei dem Lorbeermädchen, bei der Daphne geblieben. Aber ganz früh bei Sonnenaufgang erwachte er, stand auf und ritt weg. Die Arme wacht auf. Etwas später und denkt sich, hoppla.
Jetzt muss es mal sein lassen.
Mein armer Prinz ist jetzt weg, also sie heult ihm auch noch hinterher. Die Blöde, muss man ja fast sagen. Mm. Ne? Zitat, oh meine Lorbeeren, meine Myrten und ihr Gewürze, warum habt ihr mich einschlafen und meinen Jüngling weggehen lassen? Öffnet euch und nehmt mich auf in eure Zweige und Blüten, damit ich eure Gefährtin bin und euer Trost. Also sie gibt sich selbst die Schuld, dass er so ein Penner ist und weggeritten ist. Und sie singt das halt immer wieder und immer weiter. Ja, aber es bringt nichts. Und die sagen ihr Mädchen, du musst mal in die Welt hinausgehen. Du kannst nicht zu uns zurückkehren, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, lassen die da im Stich und sie muss halt weitergehen.
Man kann ja auch nicht immer nur im Busch leben.
Ja, aber da sie ja quasi aus dem Lorbeer entstanden ist, wäre ja sie irgendwie heimgekehrt. Ne? Hätte man jetzt mythologisch abschließen können und sagen, dann doch Happy End, sie ist wieder zu dem geworden, was sie mal war.
Stimmt, ja. Ein schöner Kreislauf.
Passiert aber okay. Nicht. Und sie geht in die Welt und wem begegnet sie da? Einem Mönch. Also ein bisschen Christentum, Orthodoxie, also gerade in Griechenland ist ja die Bindung an die orthodoxe Kirche immer noch zum Teil recht streng. Und ja, sie begegnet ihm eben und fragt, hör mal, hast du nicht irgendwie einen jungen Mann auf einem Pferd gesehen? Und sie sagt, ja, und da ist da und da hingegangen. Und sie weiß natürlich sofort, ach, das muss mein Prinz gewesen sein, auch wenn er gerade dann zu der anderen ist, die er dann offensichtlich trotz der Nacht mit ihr, diese möchte er trotzdem heiraten. Naja, und sie überlegt sich, was mache ich denn jetzt, ja, verdammt?
Rache.
Falsch, muss ich leider enttäuschen. Die Furien treten hier nicht auf.
Schade.
Oder die Erinyen sind es, glaube ich, im Griechischen. Sie fragt den Mönch stattdessen, ob er ihr nicht irgendwie ein paar alte Mönchskutten geben kann oder eine alte Mönchskutte geben kann, die sie anziehen kann. Und der Mönch denkt sich, hey, was willst du damit? Aber er lässt sich erweichen und gibt ihr eben diese Mönchskutte. So in dieser Mönchsverkleidung geht sie halt zu dem Schloss des Königssohnes und der sieht die und denkt sich, naja, er ist halt ein Mönch, fragt aber den Mönch, hat denn doch ein schlechtes Gewissen vielleicht, sag mal, hast du irgendwie zwischendurch ein Mädchen getroffen? Sie, also der Mönch, sagt dann, ja, habe ich. Ein sehr schönes Mädchen, das hat geweint, die sind meine Lorbeeren, meine Myrten und ihr Gewürzespruch und so weiter. Und der Königssohn denkt sich, ach ja, das war sie doch. Weil der Mönch sie aber getroffen hat, möchte er sie aber so als Erinnerung quasi an sie dann am Hof behalten. Also den Mönch, der ja das Mädchen tatsächlich ist. Denn eigentlich hat er sie doch geliebt.
Ja, ist, also es, ja, es wird ist klar, immer verworrener, ne?
Und dieser Mönch bleibt dann da eben am Königshof und singt dann aber selbst immer dieses Lied, meine Lorbeere, meine Myrten und ihr Gewürze und so weiter. Aber die Hochzeit findet statt, die feiern im Königspalast, Musiker fangen an zu spielen, ne? Es gibt irgendwie was zu essen, es wird getanzt, 10 Tage wird gefeiert, also eine ordentliche Hochzeit. Und irgendwie dieser Mönch verfolgt den Königssohn und singt immer wieder dieses meine Lorbeeren, meine Myrten und ihr Gewürze Lied. Und das findet er eigentlich ganz schön, der Königssohn, dass er es immer wieder hört, auch wenn ihr das immer wieder an sie erinnert und ein bisschen traurig machen müsst, aber er findet es trotzdem schön.
Okay, ich hätte jetzt eher gedacht, das ist so ein bisschen Psychoterror, aber auch, ist ja Geschmackssache.
Nun gut, die Hochzeitsfeier ist eben zu Ende. Die jungen Eheleute legen sich schlafen und der Mönch bleibt alleine zurück. Und er sitzt vor dem Schlafzimmer und weint und ist ganz traurig und singt dieses meine Lorbeere, meine Myrten und ihr Gewürzelied. Und mitten in der Nacht hört der Mönch an zu singen auf. Er steht auf, nimmt ein Messer, Papier und Stift zur Hand und schreibt einen Brief an den jetzt sehr verlorenen Königssohn. Mein Geliebter, ich bin es, die hier diese Worte schreibt, das Lorbeermädchen. Du hast mich am Ufer des Flusses gefunden, du bist bei mir gelegen und hast mich verlassen. Ich habe die Kutte eines Mönchs übergezogen und bin dir hierher gefolgt. Aber ich habe gesehen, dass du eine andere liebst. Deshalb wird meine Liebe sterben.
Hat ein bisschen was von der kleinen Meerjungfrau.
So ein bisschen auch, ja. Es gibt ganz viele Motive, die irgendwie so aus einer Märchen entnommen zu sein scheinen, finde ich. Ja, und daraufhin legt sie den Brief ab und ersticht sich und legt sich da in den Garten. Könnte man sich auch denken, ist Ende? Nein. Es geht noch weiter, denn am nächsten Tag sucht der Königssohn den Mönch, weil er eben dieses schöne Lied immer singt. Er möchte es wohl wieder hören, aber findet es nicht. Tritt ans Fenster und was sieht er? Der Mönch liegt im Garten, denkt sich noch nichts dabei, stürzt aber trotzdem schnell runter, meint, vielleicht ist doch irgendwas passiert und sieht den Mönch da im eigenen Blut liegen. Er findet den Brief, er liest es also, weint und klagt, rauft sich die Haare vor Verzweiflung. Es steht so schön, sein Glück rollt fort, rollt den Abhang hinunter, zerplatzt. Ja, der Königssohn, tja, nimmt sich dann auch das Leben. Und so liegen die beiden tot im Garten und nicht mal die arme Witwe ist jetzt glücklich.
Na toll.
Und das ist irgendwie das unmärchenhafteste Ende eines Märchens, was ich je gelesen habe, tatsächlich.
Hat ein bisschen was von Romeo und Julia dann zum Schluss, ne?
Ja, genau, ja. Und ich habe das Märchen nicht nur wegen des Lorbeers und des, ja, irgendwie so ein bisschen mythologisch anmutenden Bezuges, ne, so ganz klar ist es natürlich nicht ausgewählt. Ich habe es auch ausgewählt, um diesen Bezug in vielen griechischen Volksmärchen zur orthodoxen Kirche, der dann doch irgendwie Einzug gehalten hat, aufzuzeigen. Und um nochmal den Bogen zum Anfang ein bisschen zu schließen, ich habe ja die Dramatik erwählt. Und Griechenland gilt ja als Geburtsland der Tragödie. Also die großen Tragödien, Ödipus, Medea und was weiß ich, stammen daher. Also außer Shakespeare natürlich, wo immer dann alle sterben, ist das eigentlich das Tragödienland. Und das spiegelt sich hier in diesem Märchen wieder. Also selbst in Märchen so starken Einfluss offensichtlich hatte, dass nicht mal im Märchen das Happy End ist. Und das widerspricht ja eigentlich der These Drewermanns, dass das Märchen die einzige literarische Gattung sei, wo die Liebe eine Chance hat.
Ja.
Und bei den Griechen ist das
nicht so.
Nicht immer so.
Nee.
Weil die halt dieses Tragische scheinbar so in ihrer Kultur aufgenommen haben. Und das fand ich halt wirklich bemerkenswert. Ist dann die Frage, ob das tatsächlich wirklich ein Märchen ist, finde ich eigentlich.
Ja.
Also für unser Verständnis eigentlich schon fast eher nicht.
Auf jeden Fall sehr interessant und ganz unterschiedliche Märchen und Märchenaspekte, ja, ne?
Und in allen Märchen haben wir irgendwie so mythologische Motive, die auftauchen, aber auch ganz viele andere Handlungselemente, ja, und eben bei mir zum Beispiel Einfluss der Tragödie offensichtlich, mhm, der da Einzug gehalten hat. Bei euch aber dann auch dieses, ja, also bekannte Märchen, ja, die wir auch durch die Grimms überliefert haben, in einer, in Anführungszeichen, deutschen Version, dann nochmal so ein bisschen lokal ausgeschmückt. Ich meine, in Griechenland gibt es ja tatsächlich viele Schlangen, deswegen ist das gar nicht so abwegig, dass das Ungeheuer, genau, da eben eine Schlange ist zum Beispiel. Oder auch bei dir.
Auf jeden Fall eine Menge Aspekte, die auch in anderen Märchen sind, ne? Mit den sprechenden Gegenständen, mit dem ins Wasser werfen.
Bei den drei oder eigentlich ja vier Frauen am Anfang, die da saßen und spannen, also die drei Schwestern und die Mutter, mhm, da musste ich an die Moiren, diese drei Schicksalsgöttinnen, ja, denken, ja, die da auch den Lebensfaden spinnen, ja, und, stimmt, und, ja, fortführend abschneiden, ne?
Ja, und bei Spindel, die runterfällt, denke ich auch ganz platt an Frau Holle natürlich.
Total,
ne?
Genau, richtig, ja, ja, genau.
Also ich finde, da sind ganz viele Assoziationen, die jetzt bei allen drei Märchen immer wieder aufgeploppt, mhm, sind. Wobei mein Märchen, finde ich, fast eins zu eins die Schöne und das Tier ist.
Das
Tier
ist auch das, was am wenigsten fremd erscheint, glaube ich.
Finde, ne, ich,
weil
auch.
Weil es ja von der Handlung jetzt nicht so krass abweicht. Natürlich mit ein bisschen Lokalkolorit und, ja, leichten Veränderungen. Aber im Großen und Ganzen ist es halt, mhm. Also dieses Bild, dass das Meer versteinert, fand ich das übrigens sehr cool.
Auch,
ne,
sehr cool, das hat mir auch gefallen. Ja, aber bei euch ist es halt noch ein bisschen variantenreicher, ne? Da steckt irgendwie schon noch mal mehr drin. Da könnte man doch noch mal viel, viel mehr Motive rausholen und Parallelen aufmachen. Würde ich aber auch sagen, damit hat sich ja unsere Zwischenthese von vorhin eigentlich auch bestätigt. Natürlich auch hier wieder, es gibt diese kulturellen Unterschiede. Wir haben aber einfach wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten und ich glaube, wir konnten in der Folge schon noch mal so einen wichtigen Aspekt über Märchen auch im Allgemeinen, gerade in Bezug auch auf Mythos und griechische Märchen, irgendwie mitnehmen, oder?
Also es gibt schon Bezüge, aber um das noch mal aufzugreifen, wir waren ja scheinbar alle so ein bisschen davon ausgegangen, dass es zumindest, ja, irgendwie ein Märchen gibt, was halt einen Mythos so krass, ne, aufgreift, mhm, und mehr oder weniger eins zu eins nacherzählt. Jetzt haben wir in dem Märchen vom Halben tatsächlich eins gefunden, was dem relativ nahe kommt, unserer, ja, Vorstellung. Aber ganz ehrlich, ich habe nicht an solche Art von Mythos gedacht,
ich,
sondern eher, dass da irgendwie Entstehung von Blumen oder so, wie die Hyazinthe, ja, von Hyakinthos, ne, der da irgendwie gestorben ist und sowas. An das hatte ich eher gedacht oder sowas hatte ich eher erwartet.
Und ich finde, selbst bei der Halbe und dem Mythos, das ist halt auch nicht so, da sind halt auch so Motive, wo ich mir denke, wie jetzt halt auch mit dem Märchen, ja, das kann halt auch reingekommen sein, weil das halt häufige Motive sind, ne? Allein dieses Fass, mhm, oder diese Kiste im Fluss, wie oft hatten wir das heute, ne? Mhm. Also, ob das dann so der Bezug ist.
Und Leute ins Fass stecken hatten wir ja durchaus auch in Grimmschen Märchen, ob jetzt bei der Gänsemarkt, wo die Magd da die Gasse auf und ab geschleift wird, oder auch bei den drei Männern im Walde, wo das auch ins Wasser gerollt wird und so weiter, mhm, ne? Also das.
Es war leider nicht so eindeutig und das fand ich auch bei der Märchenstunde-Recherche für ein Märchen, das wir hier nehmen, sehr schwierig. Mhm. Weil im Prinzip, man hat immer so kleine Bezüge, wie jetzt auch du in deinem Märchen, Christian, mit mythologischen Sachen, die man irgendwie da zurückführen kann, aber nicht so was Konsequentes, wo jetzt eine komplette Handlung irgendwie da durchgemacht wird.
Aber es ist gar nicht mal mehr in den griechischen Märchen als an jetzt in den Grimmschen Märchen zum Beispiel. Auch da finden wir in ganz vielen ja auch mythologische Bezüge, mm, wie eben, also jetzt nicht aus der griechischen Mythologie natürlich, mm, oder manchmal eben doch, aber dieses Brünnhild-Motiv wie bei Dornröschen zum Beispiel, klar, taucht auf. Vielleicht hatten wir dann doch eine zu verklärte Vorstellung,
ja,
von griechischer Tradition, ja, diese Stringenz von der Antike bis ins Heute.
Ja, ich glaube, wir hatten einfach eine ganz falsche Erwartungshaltung, ja, die wir zum Glück revidieren, ja, konnten. Und die uns vielleicht auch wirklich nochmal gezeigt hat, es geht halt nicht darum, wenn du sagst, wir beschäftigen uns jetzt mit einem bestimmten Land, wir haben da unsere Assoziation mit, mhm, und die müssen wir bestätigt sehen, sondern man muss da schon irgendwie offen dran gehen und irgendwie gucken, was kommt bei rum. Und am Ende stehen, ich kann es halt auch nochmal sagen, wirklich die Gemeinsamkeiten. Und was jetzt letztlich wovon kommt und was sich wie beeinflusst hat, spielt eigentlich für das Endergebnis gar keine Rolle.
Wird sich seriös ja wahrscheinlich aufgrund der schlechten Quellenlage auch nie richtig klären, ja, lassen. Ne?
Ja, dann finde ich, müssen wir jetzt noch eine Frage beantworten, weil die haben wir damals bei allerlei auch beantwortet. Da haben wir ja gesagt, welches Kleid ihr gerne tragen würdet. Jenny, welche Kleider gab es denn?
Also es gab den Himmel, es gab den Frühling und es gab das Meer.
Ja, ich nehme das Meer,
das ja, ist klar. Ja, das wollte ich eigentlich nehmen. Dann nehme ich den Himmel.
Und ich nehme den Frühling.
Das passt, das war passt auch klar. Aber, ja. Super, dann haben wir das auch geklärt und müssen wirklich bald mal zum Schneider.
Ich bin dabei.
Ja, ihr erinnert euch vielleicht, in der Allerlei-Raue-Folge sind es ja die Kleider Sonne, Mond und Sterne. Und das wird in den nächsten Folgen eine Rolle spielen. Denn die nächsten Folgen sind für uns ja ein bisschen was Besonderes. Und
nachdem wir heute etwas Mythisches hatten, wird es in der nächsten Zeit vielleicht etwas kosmisch.
Genau. Ja, so ein bisschen inspiriert ist das auch von dieser frühen Allerlei-Raue-Folge und unseren Kleiderwünschen.
Und ich glaube tatsächlich, dass in unseren 3 kosmischen Folgen. Also es folgt jetzt ein Triptychon, kein düsteres wie sonst so. Das können wir schon mal spoilern. Ich glaube, da wird auch ganz viel Mythologisches auftauchen. Deswegen ist das gut, dass wir das heute als Grundlage geschaffen haben. Und es wird nicht nur Griechisches sein, das kann ich jetzt schon versprechen.
Ich bin sehr gespannt. Werden wir bestimmt wieder viel Neues lernen.
Ich freue mich.
Und wenn wir nicht nach Griechenland gesegelt sind?
Dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.